Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 106 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück, diesmal an einem wunderschönen Mittwochabend, kurz nach 19:30 und draußen ist es schon wieder stockduster. Drum begrüße ich jetzt hier bei Kerzenlicht und Kunstlicht. Wen denn? Marian war so überrascht letztes Mal, darum sage ich mal Hallo Heiko.
Hallo Carsten, wie geht es dir?
Supi. Ich hock hier mit langen Hosen und einem T-Shirt und einem Pulli drüber und ich stimme mich auf die letzte Jahreshälfte ein und wünsche mir meine Shorts zurück.
Wem sagst du das? Ich bin heute Morgen ganz forsch aus dem Haus gerannt und dachte, na, als ökologischer Heiko der Zukunft laufe ich ja jetzt mal ins Büro, lass das Auto stehen. Und so nach fucking 500 Metern dachte ich mir, Alter, was ist hier los? Wieso ist es so kalt? Wieso haben wir so kalte Hände? 4 Grad im Burgau, guten Morgen. Aber wie war denn die Morgentemperatur im schönen Recklinghausen heute Morgen, Marian?
10,6 Grad Celsius. Und überrascht bin ich übrigens immer noch, Carsten. Hallo
Marian,
Carsten,
Mensch,
weil ich nämlich hier stockduster und bei Heiko im Hintergrund sehe ich so schön über diese Abbruchkante von Hügeln den roten Sonnenuntergang. Das ist echt.
Ja, okay, ich gebe es zu. So. Mit Stockduster habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe aber keine Prärie vor meinem Fenster, drum wirkt es wahrscheinlich noch duschterer.
Wer kennt sie nicht? Die gemeine Burgauer rot-grüne Prärie. Wo der Franke, wo der Schwabe den Bayer gute Nacht sagt, ja.
Der Schwabe den Bayer gute Nacht sagt.
Ich weiß auch nie, ob ich jetzt hier bayerisch-schwäbisch oder schwäbisch-bayerisch unterwegs bin, ja.
Under a blood red sky fällt mir dabei ein. Wer kennt's noch?
Ja, vor allen Dingen, das ist ja eigentlich egal wie, es ist eigentlich nie gut.
Es ist anders, ja, aber ich habe mich damit arrangiert in den letzten 9 Jahren.
Was ist denn gut? Also bayerisch ist, ne? Also da kann man nicht meckern. Also Schwäbisch ist halt gewöhnungsbedürftig.
Ja, ist halt anders, ja. Aber die Grenzen verfließen ja echt so ein bisschen. Ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal erwähnt gehabt, wie lustig ist es, wenn die Kollegen aus Bayern und Schwaben sich dann behaken, ob es jetzt Leberkäse weg oder Leberkäse dann anders.
Aber dass es Leberkäse ist, da sind sie sich beide einig, ja?
Ja, da schon.
Feiner Kalbsbrat. Habe ich die Geschichte mal erzählt, dass ich in Berlin Semmeln kaufen wollte? Das ist schon ganz, ganz lang her.
Ich glaube, History Repeating, genau in dem Setup.
Und, Kontext, ja.
Und, sie haben sich angeguckt, als ob du aus Brandenburg kommen würdest.
Nee. Erst habe ich es verbal versucht und ich hätte gern 5 Semmeln. Und dann kam so, nee, haben wir nicht. Und dann dachte ich, ja, aber da liegen sie doch, da sehe ich doch. Ja, wenn sie Schrippen haben wollen, sagen sie doch gleich.
Der Berliner Charme.
Ja, dann ging ich, so schön, ich kam, um Semmeln zu holen und ging mit Schrippen.
Leicht geschrippt.
Ja, aber du, Mission erfolgreich, alles fein.
Das ist doch die Hauptsache. Ja, so ein simultaner Match in Berlin macht manchmal Sinn.
Ja, bayerisch, Schwaben. Ja. Was soll ich dann hier eigentlich sagen? Hier reden die ja alles
zusammen. Du bist im Niemandsland.
Da kommt noch Fränkisch auch noch dazu aus dem Norden. Das gibt da Gebräu, sag ich dir. Ne? Allmächtigste Sackschmarri. So, genau, jetzt genug Fremdsprachen.
Fremdsprachen, ja. Da fällt mir ein, am Wochenende nehme ich unseren Lieblingsfranken mit nach Marburg.
Den Lodder. Lodder Matthäus.
Den Michi Brunner.
Grüße.
Ja, sage ich ihm.
Grüße
ich ihm.
Ans Eck von, wo war das? Erlangen, oder?
Nee, das ist, glaube ich, schon so ziemlich Nürnberg.
Na, außerhalb Nürnberg, fast schon, ist ja alles eins da oben. Dann kommt Herzogenaurach, ne? War übrigens sehr schön, während der, was hatten wir jetzt, die EM, war doch das Basislager der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach dabei Adidas, ne? Und alle Journalisten, die ich halt gehört habe, von denen ich was mitbekommen habe, kein einziger war in Herzogenaurach, die haben sich alle in Erlangen einquartiert, weil es da immerhin auch noch ein paar Straßen gibt und man was zum Abend zum Essen gehen, meinten, das ist ein Katzensprung, aber so viel näher braucht es dann doch nicht. Also die weltfränkische Metropole Erlangen.
Ja. So sei es. Mal gucken, wie in Hessen so performt. Ja, ist ja Zentralhessen quasi in Marburg. Mal gucken, ob er damit
umgeht. Warum habe ich jetzt gerade die ganze Zeit im Hinterkopf Wissenswertes?
Weil du ein alter Sack bist und Musik kennst, die heute niemand mehr kennt.
Ja.
Ich hatte jetzt sogar eine Sekunde, wusste ich sogar, wie die Band hieß dazu. Es ist mir aber entfallen. So alt bin ich, dass ich mir das immer nur noch sekundenweise merken kann.
Bürger Lars
Dietrich. Der hat es vielleicht gecovert, aber das Original war nicht.
War bestimmt von JBO.
Ach so,
bekannt für ihre Original-Songs.
Oh, das Original weiß ich gar nicht. Ich kenne nur die Variante von
Bürger. Das Schöne ist, wenn ich hier wissenswert in Google eingebe, kommt als erster Stichpunkt wissenswert und zweiter Stichpunkt ist schon wissenswertes über Erlangen.
Da hat auch die KI wieder mitgehört, Mann.
Oh Mann, ja, HP Kerkeling scheint es auch gecovert zu haben. Ist ein Pop.
Aber ich dachte, der kommt aus Recklinghausen.
Wissenswertes über Erlangen.
Yeah, kommt aus Recklinghausen.
Ist ein Popsong der Berliner Band Foyer des Arts aus dem Jahre 1982 und er wird der Neuen Deutschen Welle zugeordnet. Und drum weißt du jetzt, Marian, warum bloß so komische Leute wie wir den Popsong kennen.
Ja, kennen. Ja.
Kennen Dün. Also die Originalversion.
Dün. Gen Dün sollten.
Ja. Genau, wie kommen wir jetzt hier von Erlangen? Wie kriegen wir da die Kurve?
Wie kommen wir vor allen Dingen von dem Wissenswerten wieder weg?
Das Wissenswerte ist nur der Anfang. Da kommt jetzt noch ganz, 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 ganz viel hinterher.
Gefährliches Halbwissen, wie immer, aufbereitet von uns für euch.
Aber ich weiß nicht, bevor wir vielleicht Zeitkapsel machen, wir können Geburtstagsgrüße aussenden an der Stelle.
Das fällt ja eigentlich in die Zeitkapsel, oder?
Ja, hinten raus oder vorne weg.
Die Zeitkapsel ist diesmal auch eigentlich komplett irrelevant.
Geht so.
Ist komplett ein irrelevant.
Wir können uns sogar den Warp sparen dafür. Erzähl doch einfach.
Ja, wir schonen mal eure Ohren.
Was waren?
Ja, ich sag mal, Happy Birthday, Alf, ja. Heute vor 35 Jahren ist in den Staaten die erste Folge Alf ausgestrahlt worden.
Ho, ho,
ich sehe schon, Begeisterung. Genau.
Ich kann's nicht.
Na, Alf, Legendary, Held der Jugend, ja.
Alf ist großartig.
Ich versuch's erst gar nicht.
Ja. Oh, da fällt mir ein, da gab's ja nicht mal vor ein paar Jahren den Skandal mit dem Typ, der Billy Tanner gespielt hat.
Da gibt's nicht mit jedem US-Schauspieler Skandala?
Ja, ich glaube, das ja, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen.
Ja, aber ich meine, das ging auch wie wild durch die
Presse. Ja, ich glaube, der hat sich ein bisschen in die gute Crystal Meth verliebt und hat dann ganz, da sind ganz komische Videos von ihm aufgetaucht mit ganz komischen Praktiken. Als ob er sich ganz Wilmark hinten reingesteckt hätte.
Okay.
Naja, immerhin hat er,
das war ganz,
hat
ganz
er nicht besoffen hat er nicht besoffen den Burger auf der Toilette gegessen.
Nein, das war David Hasselhoff. Das war David Hasselhoff, der versucht hat, besoffen den Burger zu essen.
Redest du von dem Typen aus der Check24-Werbung?
Genau, der Deutschland wiedervereinigt hat.
Aha. Ja.
Also er denkt das, glaube ich, bis
der
heute
hat die Mauer
Strand
eingerissen.
Von Malibu. Die deutsche Mauer
ist gerissen. Aber kennt ihr nicht das geflügelte Wort? Lass uns heute Abend mal schön einen Hasselhoffen oder lass uns den Hasselhoff machen. Dann mit Vorsatz abstürzen.
Nee, in der Form. Ja, so.
Erst eine Runde Weinhausen, dann eine Runde Hasselhoffen.
Oh.
Wenn du zu viel Hasselhoffst, dann machst du noch Wein. Egal. Aber wie kamen wir jetzt eigentlich von Alf zum David Hasselhoff? Also, Happy Birthday, Alf. Ja, grüß nach Melmark.
Ich glaube, es ging über Drogen.
Chris, ich dachte mir, es wäre seine Freundin, die Crystal Meth.
Wow.
Ganz schlecht.
Hang the bar high. Wisst ihr was? Also, jetzt komplett off topic und auch außerhalb der Zeitkapsel. Das ist der letzte Podcast in der Ära Merkel, den wir hier heute aufnehmen.
Potzblitz. Du hast recht.
Naja, obwohl, du weißt ja noch nicht.
Die kommt nicht wieder.
What? Maja, steile Theorie, steile These.
Warte. Das ist ja erstmal nur die Wahl. Das heißt also, solange die noch nicht koalitionsmäßig da und so weiter sich einig sind, ist ja Frau Merkel noch nach wie vor quasi die ist kommissarisch?
Standby,
oder?
Standby Bundeskanzler.
Standby Kanzlerin. Naja, also die ist dann, die ist rein juristisch noch nach wie vor die Kanzlerin bis.
Ich habe mein Politikwissenschaftenstudium zu früh abgebrochen, glaube ich. Ich kann dich jetzt nicht falsifizieren, aber ich kann es auch nicht bestätigen.
Ja. Also es ist auch wieder nur mein gefährliches Halbwissen und wir sind ja berühmt für unser gefährliches Halbwissen, also setzen wir das jetzt einfach mal so.
Ich glaube, bis zur offiziellen Abhörung ist die im Amt, ganz einfach.
Aber nicht uneingeschränkt im Amt. Ich glaube, da gibt es dann schon so eine Präambel, wie Marian anklingen hat lassen. Das ist ja ein kommissarisch oder vorübergehend oder
ja, die ist ja, ja jetzt also schon,
die kann jetzt nicht mehr den Trump machen. Die kann jetzt nicht mehr den Trump machen und noch 10 Dekrete unterschreiben. Das würde
ja
nicht
genau,
funktionieren.
Genau, und Staatsbesuche wahrscheinlich auch eher nicht.
Ja.
Aber kommissarisch? Sagt man da kommissarisch? Vielleicht sagt man da kommissarisch.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt
nicht.
Ja,
so interimsmäßig, ja.
Interim? Interimskanzlerin?
Ist ja auch egal.
Kanzeln?
Ja. Schön war es die letzten 16 Jahre. Halleluja.
Eine Intimkanzlerin.
Nein. Was ist denn heute los da?
Ich weiß auch nicht.
Du willst noch nicht ich frage mich manchmal, was in deinem Kopf los ist, ja, wenn die Worte Angela Merkel und Intim zusammen bei dir aufpoppen.
Ja, das ist echt ehrlich. Ich könnte mich selber dafür, also eigentlich müsste ich mich selber verbrennen in solchen Momenten. Das wird mir dann immer danach bewusst, aber dann denke ich mir, nee, das ist zu schade, sich zu verbrennen. Also zu schade um den Brennstoff.
Nee, es geht ums CO2, was du durch deine Verbrennung.
Oh ja.
Wobei, du alte Umweltsau produzierst ja in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich mehr CO2, als du durch deine eigene Verbrennung freisetzen würdest. Also von daher mach's einfach, ja. Marian.
Stimmt, für die CO2-Bilanz am Ende wäre es dann vielleicht gar nicht so verkehrt.
Für die Future Generations. Ah. Vielleicht kommst du auch auf den Rage Against the Machine Cover dann oder sowas.
Aber ist dann verscharren lassen nicht ökologisch nachhaltiger und besser, als dich verbrennen zu lassen?
Ja,
oder?
Wahrscheinlich.
Heiko. Ja, ja, definitiv. Das muss man schon bestätigen so.
Da kurbelst du
also
ja auch
eigentlich
noch die
wäre es doch dann am Sinn.
An, nicht? Da gibst du dann Nahrung für Würmchen und so, ne?
Kompostierst ja, genau, schon ein Kompostreferant.
Also warum legen wir uns nicht alle unter den Kompost? Okay, vielleicht sollten wir an der Stelle, es gibt noch mehr Geburtstage zu feiern. Mal gucken, wem dieser Name noch was sagt. Happy Birthday, David Coverdale. Ah, jetzt ist Schweigen. Wer ist David Coverdale?
Coverdale. Genau.
Ja, ich musste auch zweimal hingucken, kurz überlegen, dann nachschauen. Ja, dann habe ich die Frisur gesehen, dann ist es wieder eingefallen.
Du hast die Frisur gesehen und wusstest, warum du dich so weit zurückerinnern musst. Also doch wieder Zeit.
Richtig. Richtig, aber macht ja nichts. Aber hau raus.
Der größten, das war kein Metal, ne? Das war Rock'n'Roll oder Hardrock-Sänger.
Hardrock, ja, also mehr H als H.
Hardrock. Der Vergangenheit wird heute 70. Ursprungssänger von Deep Purple und danach mit Whitesnake. Sehr, sehr bekannt und berühmt geworden.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel Here I Walk Again hört, erinnert sich jeder, aber wahrscheinlich wissen die wenigsten, dass das Lied von Whitesnake ist.
Oh, Whitesnake war doch
ja
bekannt gewesen damals.
Ja, frag mal deine Tochter. Hey.
Ja. Sie sagt, wie hast du mich genannt?
Whitesnake. Ja, wird heute 70, ja. Hört euch an, ich glaube, wir haben einen kleinen Link auf seine Top 10 Hymnen, da waren sehr viele Hymnen dabei, ne? Das war noch eher so mit der melodische Rock, so ein bisschen tragend, ja, schwer, ja, pompös, ja. Schöne Nummern dabei. Also hier nochmal, alle Jute und weiter im Text.
Jawohl, sind wir ja schon durch mit der Zeitkapsel oder so.
Passt auch gut für einen Sänger weiter im Text.
What?
Na, ich dachte, du wolltest noch was über Angst erzählen, aber.
Ach so, nee, das war ja, dann jetzt, weil du das angesprochen hast, was soll ich sagen? Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich mir die historischen Ereignisse vom 22. September durchgelesen habe. Und dann ist mir ins Auge gesprungen der Kommentar 22.09.1995 zur Erinnerung an den ehemaligen ANC-Hörfunksender Radio Freedom. Tötet man in Johannesburg bla bla bla, ein Denkmal namens Banner of Hope. Und wie das pseudomodern gepolte Hirn dann so ist in der aktuellen Zeit, ja, bei ANC denke ich mir, wieso brauchen die für einen Hörfunksender ein Active Noise Cancellation System? Ja. So ein Hörfunksender. Ja, aber natürlich war damit was anderes gemeint, nämlich die African National Congress, der doch einen recht hohen Stellenwert früher in Südafrika hatte, bevor da einiges aus der Buchenzeit wieder gerade gerückt wurde. Aber ich fand so krass, wie es hier in einem dann Streich bin. Denke, der ANC, was? Noise Cancellation? Hm. Beim Hörfunksender? Komisch. Er war, deswegen war es gar nicht so witzig gewesen.
Nee, eigentlich gar nicht witzig, aber trotzdem schön.
Nee. Gell? Dachte ich mir auch.
Jawohl. Ja, das ist so ein Techie-Ding. Das versteht wieder überhaupt gar keiner außer wir.
Wir erklären jetzt auch nicht, was Active Noise Cancellation ist. Ich glaube, Google hilft da weiter im Zweifel.
Ja.
Jawohl.
Jawohl. Ja, vom Hörfunk ins Kino. Habt ihr den neuen Matrix-Trailer euch schon angeguckt?
Der Matrix-Trailer.
Ja, war mir gar nicht bewusst.
Ich wollte gucken, dann dachte ich, nein, gucke ich nicht.
Die Trailer.
Diese Trailer von diesem Matrix.
Warum?
Denn dann hast du ja schon die besten Szenen aus dem Film wieder gesehen.
Okay.
Nein, ich wollte ihn anklicken, dann kam irgendwas dazwischen und dann habe ich, aber jetzt, wo wir drüber reden, ja, da war ja was. Aber ich hadere so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Der erste Teil war Bombe gewesen, Teil 2 und 3 war für die Füße und der vierte, weiß nicht, ob der mich überzeugen kann.
Schweigen.
Ist schwierig eigentlich. Also, ja, mal gucken.
Ja, aber also ich will mir angucken, aber ich bin jetzt nicht so ultra gehypt, muss ich sagen.
Also, ja, Teil 2 und 3 haben da ihren Teil dazu beigetragen. Richtig. Die waren echt schwierig. Aber ich kann ja ein bisschen spoilern an der Stelle, weil ich war nämlich auch überrascht. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass das Matrix 4 kommt und habe es dann aber weder verfolgt noch mich weiter damit beschäftigt. Ja, startet tatsächlich einen Tag vor Weihnachten in deutschen Kinos.
Merry Christmas, Keanu.
Ja, genau. Keanu ist dabei und Trinity ist auch wieder dabei. Und so wie es ausschaut, jetzt kann ich dir deinem Argument Wind aus den Segeln nehmen, Heiko. Wie es ausschaut, sind Teil 2 und 3 total irrelevant für den Teil 4. Der setzt nämlich direkt nach Teil 1 an. Schweigen.
Okay. Hart konstruierte Storyline incoming.
Ja.
Aber Hauptsache, die Effekte sind gut.
Die Effekte sind, also wie gesagt, Trailer angeguckt, sehr viel mehr weiß ich auch nicht. Erinnert schon stark so ein bisschen an Teil 1. Die Figuren sind heißt dieselben. Morpheus wird von einem anderen Schauspieler gespielt, der ihm aber nicht unähnlich ist. Ja, aber ich glaube, Lawrence Fishburne ist halt auch nicht mehr ganz so fit. Drum.
Ich glaube, der hatte da einfach keinen Bock drauf.
Ich glaube, er wurde gefragt und hat gesagt, er wurde nie angefragt. Weil das hängt natürlich auch von der Rolle an, wenn Morpheus da durch die Gegend geistern muss. Also es gibt auch, wollen wir hier das Theorienest aufmachen? Ich habe nämlich ein bisschen gegoogelt.
Bitte.
Es gibt Vermutungen, dass er vielleicht doch auftaucht ganz am Ende und sich so als Spin-Doktor herausstellt.
Aha.
Und dass der Morpheus, den wir auch in dem Trailer sehen werden, vielleicht so ein in der Matrix behafteter Morpheus ist.
Also quasi der virtuelle.
Ja, aber die Story ist wohl relativ ähnlich der des ersten Teils. Also Neo und Trinity haben wohl alles vergessen.
Fressen zusammen Pillen, haben Spaß.
Nee, haben wohl alles vergessen, treffen sich in einem Restaurant und erkennen einander nicht. Also irgendwie, man merkt zwar schon, dass da was ist zwischen den beiden, aber sie kennen einander nicht. Morpheus ist in psychologischer Behandlung und dann gibt's eben auch wieder die Szenenfolge, dem weißen Hasen, frisst die eine oder die andere Pille und dann geht's los und ja, mit mächtig Kavum. Schaut euch den Trailer an. Ist nice. 3 Minuten gehen auch vorbei und die gehen relativ schnell vorüber.
Ja, das glaube ich. Da muss man vielleicht mal eine Chance geben, dem ganzen Ding. Aber ja. Ich bin immer noch.
Ja,
keine Ahnung.
Also wir gucken uns das mal an. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall in der Zeitlinie zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film ist auf jeden Fall eine Menge Platz. Und auch vor dem ersten Film ist eigentlich noch eine Menge Platz.
Die Prequel kommt bestimmt auch irgendwann mal. Natürlich, das wird ausgepresst bis auf den letzten Tropfen.
Ja. Und tatsächlich ist ja im ersten Filmteil Morpheus ja immer so ein bisschen Fragezeichen behaftet gewesen.
Fragezeichen behaftet.
Warum? So. Weil er schwarz war.
Ja, weil ist er jetzt echt oder nicht? Gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Das war ja eine Frage, die wurde eigentlich nie beantwortet in Teil 1.
Morpheus.
Also ich habe ihn gesehen, ich fand, der war immer da.
Der war doch auch in diesem U-Boot mit drin, so, ne? Der war ja wieder. War ja das mit dem Daydrinking, da können wir mal drüber reden.
Nein, ich habe mich so dran gewöhnt. Das ist so
Homeoffice 2.0.
Danke Corona. Ohne die wäre ich nie zum Alkoholiker geworden.
Oh.
Ja, sind wir mal gespannt. Okay. Aber dann kommt sie im Dezember hier knall auf Fall, ne, mit Spider-Man. Was war das? Homecoming, Not Homecoming, Hausverbot, Nachsitzen.
Spider-Man habe ich komplett aus den Augen verloren, nachdem ist der nicht zwischen Marvel und DC immer hin und her gehüpft und
ja, so die letzten guten Teile waren alle dann jetzt Marvel, war ja auch in Avengers mit eingebracht. Und da kommt jetzt auch noch ein Teil im Dezember raus. Ich glaube 17. Dezember oder so.
Ja, das ist dann der 5., 6., 7. Ich weiß, ich habe es echt.
Ja, aber der
ich glaub, muss man da auch alle anderen vorher gesehen haben oder steht nee, der für sich
also
alleine?
Die Marvel-Teile, ja, die letzten, quasi so eins vor Avengers, vor dem ersten Avenger, das macht Sinn, sich die anzugucken, aber du hast recht davor, hüpfen die Rechte hin und her und dann hast du auch 10 verschiedene Schauspieler und ja, also ein bisschen schwieriges Thema, was da die Rechtsvergabe angeht und die Gradhöhigkeit. Aber ich glaube, so die Marvel-Geschichte ist ganz cool.
Werden wir heute nicht lesen. Was auch von mir ganz unbeachtet losgegangen ist, ist Dune, der Film. Und der muss wohl richtig gut sein.
Der soll richtig, richtig gut sein.
Ja. Und was mir auch nicht so bewusst war, ist, dass der eine sehr, sehr starke Parallele eigentlich zur Jetztzeit darstellt, weil eben dieses ganze Thema Planetenvernichtung auf der Suche nach Rohstoffen, also in dem Fall dem Spice, ist ja eine wirklich interessante Analogie zu dem, was wir gerade da draußen sehen.
Gut, dass du das aufhörst. Ich dachte schon, bei Dune wäre auch ein Kanzlerduell mit 3 Kandidaten zu bewerkstelligen.
Ja, die Harkonnen und die, oh Gott, wie heißen die anderen? Ich weiß es nicht. Auch da haben wir euch den Trailer verlinkt. Aber spielt wohl ein wie blöd im Kino. Läuft seit Anfang des Monats.
Immerhin schon mal. Genau, über 400.000 Zuschauer schon in den Kinos.
Und was ich so beim Durchfliegen gesehen habe, richtig gute Kritiken. Und ja, also die Story kommt, glaube ich, aus den 60ern, der ursprüngliche Roman, 1960 oder sowas. Wurde dann mal.
Ich glaube, so Ende der 80er gab es doch schon mal eine Verfilmung, oder?
Anfang der 80er.
Oder Anfang der 80er.
Von David Lynch war das, da mit Sting und so Leuten. War aber keine allzu gute, also die fand ich schwierig, die Umsetzung.
Nee, das hat ja auch der Schreiber fand den nie gut, also der überhaupt war scheiße.
Aber die jetzige Version muss richtig fetzen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt.
Okay.
Also ist vielleicht wirklich mal ein Pick wert. So erfolgreich, dass ich sogar schon über Teil 2 nachdenken.
Na, dann ist ja alles gut.
Ich habe gehört, und das mag man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber es gab da so ein Interview, was ich gehört habe, irgendwo in irgendeinem US-Radiosender wurde das ausgestrahlt, dass Teil 2 definitiv sowieso von Anfang an mitgeplant war, um den Stoff des Buches überhaupt verfilmen zu können, weil das sowieso gar nicht in einen Teil gepasst hat. Also das heißt, die haben quasi von Anfang an eigentlich mit 2 Filmen geplant.
Wahrscheinlich im Idealfall. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass du fast keinen Film mehr drehst, ohne zumindest eine Option auf Teil 2, auf eine Fortsetzung. Und je nachdem, wie erfolgreich der ist, überlegst dann, ziehe ich Teil 2 durch oder lasse ich es dabei? Also wahrscheinlich ist die Kunst, so eine Zwischenlösung, so ein Hybridmodell am Ende in die Kinos zu bringen, der für sich allein stehen könnte, aber der auch viele, viele Angriffspunkte für eine Fortsetzung in sich vereint, bietet oder so.
Alrighty, ja, ne? Dann haben wir ein bisschen was im Kino anzugucken.
Ja.
So. Oder auch im Heimkino. Wann kommen die auf Netflix und Co.? 4 Wochen später wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, greift diese halbe Jahr Sperre denn noch oder gilt es nur für deutsche Filme?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Also bei Black Widow
hat sich das ja ein bisschen aufgeweicht, aber wegen Corona hatten sie das ja aufgeweicht, aber ich weiß nicht, ob sie das weitermachen oder ob
also
sie
das waren doch nur einzelne
Verlage. Wo man wieder ins Kino gehen kann, ja genau, einfach wieder canceln und sagen, nö, jetzt machen wir hier wieder normal.
Ja, ist gut, es gibt also Filme, die muss, glaube ich, im Kino gucken und ich glaube gerade die 2 eben genannten gehen schon eher in die Richtung, sollte man sich im Kino auf der ganz großen Leinwand anschauen.
Also ich hatte beim Gucken der Trailer tatsächlich zum ersten Mal seit ganz, ganz langem das Bedürfnis, ich würde das gerne im Kinosessel sitzen und das mir auf dem richtig großen Screen geben. Und das ist für mich untypisch, weil ich bin eigentlich nicht so der Kinogänger. Ja.
Ja, dann.
Ja, aber Dune kann halt, ne? Also, der kann ich auch ins Kino ziehen.
Ja.
The big worm.
Ja, aber bei Matrix schauen wir nochmal, da bin ich mir nicht sicher, ob das, aber vielleicht, mein, allein schon wegen Keanu Reeves, oder? Der ist halt einfach gut.
Ja. Das ist richtig. Herr Wick.
Auch da.
Ja. Jawohl. Ja.
Habe ich vor kurzem tatsächlich erstmal wieder mal wieder geguckt.
Was, John Wick? 1, 2, 3?
Ja. 1 und 2, 3 habe ich nicht mehr geschafft, bin ich eingeschlafen.
Ja, Legendary Film. Sehr schön. So. Nun genug Kino gegangen, oder?
Jetzt ab in den Wilden Westen.
Popcorn wäre jetzt fein. Ich meine, abschließend, ja, in den Wilden Westen. In der Tat, es liegt Ida Oberstein, glaube ich, ziemlich im Westen von Deutschland. Ne?
Middle of nowhere auf jeden Fall.
Ida Oberstein, ist das nicht Taunus?
Na, oh, Alter, warte, ich bewerf dein Bild hier mit was. Taunus. Der Taunus ist in Hessen. Ida Oberstein ist in Rheinland-Pfalz, quasi an der Grenze zum Saarland.
Ah, okay.
In Richtung Frankreich.
Und das sind interessante Leute.
Pfälzerwald. Da ist richtig, richtig schräg.
Was Landkreis ist. Birkenfeld.
Genau. So, Rammstein ist da in der Nähe. Ist Rammstein?
Ja.
Ja, genau. Ida Oberstein, da eigentlich Dinge, über die wir nicht reden wollten, aber jetzt machen wir es doch. Ja, furchtbar, dass ein Streit über eine Maske, eine Mund-Nasen-Bedeckung so eskaliert ist, dass der nicht vermeintlich nicht vom Tankstellen oder Tankstellenwärter oder Verkaufspersonal nicht bediente Mensch dann wutentbrannt eine Pistole geholt hat den armen Mann erschossen.
Mhm. Und da sind wir beim ersten von mehreren Punkten, die mich fassungslos zurücklassen. Also wir haben ja schon kurz telefonisch drüber geredet. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe die Schlagzeile gesehen, hab mich mit Grausen abgewendet und hab verweigert, den Artikel dazu zu lesen. Und ich fand es so schon schlimm genug. Jetzt haben wir dann im Zwiegespräch, hast du mir dann erst eröffnet, dass es tatsächlich so geplant war, dass da jemand aus der Tankstelle rausgeht, nach Hause läuft, sich bewaffnet und dann mit Vorsatz und Waffe zurückkommt und dann diese, was ist, sonst hätte ich gedacht, das ist eine Übersprungshandlung, Affekthandlung, die als solche schon, ja, ich wollte jetzt sagen, nicht tolerierbar ist, aber das ist ja viel zu freundlich. Die, ne? Aber dann heimgehen, sich bewaffnen, umschießen und dann noch in diesem Drecksnetz gefeiert zu werden.
Das ist ja.
Das ist ja das Nächste, worüber wir nicht reden.
Geschichte. Ne?
Aber vielleicht eins nach dem anderen.
Ja, also viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, außer unfassbares Unverständnis, dass diese Mund-Nasen-Schutzbedeckungsthematik jemanden so triggert, oder der war ja die Ehre und der Stolz waren ja mit Sicherheit dann noch viel mehr. Also am Ende vom Tag ging es dem Typ ja dann um Ehre und Stolz, weil sonst wäre er nicht wiedergekommen, um zu töten. Ja, das ist ja das, egal ob jetzt, es gab es ja in der Vergangenheit schon öfters mal, dass irgendwelche Menschen in Diskurs nicht reingekommen sind und sind dann nach Hause gefahren oder ins Auto gegangen, haben die Knarre geholt und haben dann den Türsteher weggebolzt. Ja, das ist, ich sag mal, im Milieu oder in der Situation auch nicht gut zu heißen, aber irgendwo, naja, ist die gefühlte Gewaltbereitschaft ja in diesem Türsteher-Milieu ja ein bisschen was anderes. Aber dass ein Tankstellenwächter halt da weggeknattert wird.
Gab's da irgendwelche ideologischen Hintergründe oder war es einfach bloß Pandemie-Sickness oder
Ja, ich glaube, dass der Täter schon im Vorfeld durch Gewalttaten aufgefallen ist. Also ein gewisse Gewaltbereitschaft, ein Gewaltpotenzial war schon da und dann wenn das Ganze dann garniert und kombiniert ist mit Aufmocken, ja, und Grund haben zum Aufmocken oder gegen die da oben und generell gegen das System.
Ja, aber gegen die da oben hört sich ja schon wieder nach so scheußlichen Hashtags wie Reichsbürgertum, Querdenker etc. an.
Das friest da mit Sicherheit.
Immerhin mal offensichtlich.
Kann keinem vors Hirn gucken. Aber natürlich, wenn sich jemand so massiv weigert, dass er eine Maske aufzusetzen, dass er nicht bedient wird, da muss ja schon ein Wortgefecht vorangegangen sein. Ja. Und jeder normale Mensch sagt, okay, ich besorge mir eine Maske oder verkauf mir noch eine Maske oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall wird sich ja normalerweise so ein Konflikt dann relativ einfach lösen, indem du den bestehenden Regeln Folge leistest. Aber da war ja der Wille auf Konfrontation war ja einfach da gewesen. Und dass der davor oder der verletzte Stolz nicht bedient zu werden, dann hat er dann halt gerecht über die Gewalttat. Also das ist menschliche Abgründe, die sich da auftun. Das hätte aber vielleicht auch einfach eine falsch ausgedrückte Kippe oder sowas sein können, die so einen Mann triggert. Das ist nicht schön.
Bin ich froh, dass wir da nicht drüber reden.
Ja.
Und das ist aber echt so ein Ding, weißt du, da sind mir dann doch diese Idioten lieber, so wie es hier passiert ist, bei mir Tankstelle hier um Ecke, Typ tankt, ohne Maske, rennt rein, ohne Maske, sagt auch nix, gar nix, rennt einfach nur am Schalter vorbei, schmeißt Kohle auf den Schalter, rennt raus, steigt ins Auto, fährt weg.
Okay, kann man machen.
Komplett ohne Worte, nix, gar nix. Kassiererin war auch, die war in dem Moment so perplex, die war so weggeplättet von dieser Situation, die konnte gar nichts sagen. Also das so, was ist hier jetzt gerade eigentlich passiert? Der hatte doch keine Maske auf, oder? Nee.
Nee, aber er hat Geld da gelassen, alles gut. Und der hat wahrscheinlich auch die Luft angehalten, um nicht zu spreaden, ja.
Deswegen hat er auch nichts gesagt. Jetzt ergibt das Ganze Sinn.
Ja, es gibt ja eine Million Möglichkeiten und Lösungen, aus so einer Situation rauszukommen, ohne zum einen ohne das Gesicht zu verlieren und ohne hohl zu drehen. Aber das, manche Leute kannst halt einfach nicht hinters Hirn gucken. Furchtbar.
Ja.
Ja.
Und,
ne?
Und weiter.
Jo. Also hier, ja. Worüber wir auch nicht reden.
Genau. Wir reden nicht über die Sony PlayStation.
Ja. Warum sollten wir? Warum sollten wir nicht? Klären's auf.
Das war im Frühjahr, im Februar, Januar, Februar. Da gab es diverseste News in Insiderkreisen, dass die PlayStation 4, wenn die Batterie, die CMOS-Batterie, also diese Knopfzelle, die da drin verbaut ist, die ja nicht easy zu wechseln ist für einen User, wenn die leer ist, dass das Ding dann ein Stück Kohle ist. Also quasi Schrott.
Mhm. Okay.
Wegen einer kleinen Knopfzelle. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sony hatte das so gelöst, dass ja, hier mit Shop-Login loggst dich dann mit deinem Sony-Account in den Shop ein und so weiter und dann synchronisiert sich das Ding wieder und bla 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 und dann geht das erstmal wieder. Jetzt ist ja aber so, dass solche Shops ja nach ein paar Jahren irgendwann mal abgeschaltet werden, weil ja, ergo, was passiert mit den Geräten, wenn dann die Batterie leer geht, ist Schrott. Du hast also einen riesen Batzen Elektroschrott fabriziert nach ein paar Jahren. Und das hat dann sogar den Namen C-Bomb bekommen, das Ding. Ja, weil ja man damit gerechnet hat, dass sich Sony da auch nicht für interessiert und das dann halt einfach so ist. Aber Sony hat sich tatsächlich dafür interessiert und hat eine neue Firmware für die PlayStation 4 released, okay, die genau dieses Problem behebt. Die ist ab sofort verfügbar und wir waren alle tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass sie das gemacht haben, Firmware-Version 9.0. Und mit dieser Firmware ist dieses Problem gelöst und wenn die Batterie leer geht oder man die Batterie rausnimmt oder was auch immer, funktioniert die PlayStation weiterhin. Du kannst Spiele spielen, du kannst geladene Spiele starten und so weiter und so fort. Das war überraschend News.
Okay, das heißt, ich muss meine PlayStation updaten, die Firmware-Update machen. Oder machst du das automatisch?
Das sagt sie dir dann eigentlich schon. Also wenn du die noch regelmäßig online hast und regelmäßig benutzt und damit spielst,
ja, ich nicht, aber meine Tochter.
Dann sagt er dir, dass das neue Firmware vorliegt und dann kann man die einfach installieren, bestätigen. Wenn du normalerweise mittlerweile eigentlich nur noch mit irgendwelchen alten Spielen von der Festplatte spielst und gar nicht mehr im Online connected hast und so weiter, dann ist es empfohlen, sie dann mal online zu bringen, sich mal zu verbinden. Und dann
ich glaube, meine Tochter hat keine Offline-Spiel. Ja, okay, guck ich mal vorhin mal an, auf was für ein Firmware-Stand das Maschinchen ist. Guter Punkt.
Ja.
Aber warum sollten wir da nicht drüber reden wollen?
Weil es so eine Randnotiz ist. So. Und wir schon damals als Randnotiz auch dieses Issue, also dieses mit der Batterie, das hatten wir auch nur kurz am Rand erwähnt. Also brauchen wir eigentlich nicht drüber reden.
Na dann.
Das ist jetzt auch nichts. Oh, ja. Okay, die verhindern Elektroschrott. Wow, das ist ja mal.
Ja, und Shitstorm, wenn auf einmal tausende Xboxen nicht mehr gehen, ja. Das könnte natürlich einen kleinen Streusand, Streisand-Effekt haben. Ne?
Ja. Ich finde es aber echt interessant, weil das ist, es ist wirklich für Sony schon fast was Besonderes, dass die so reagieren. Also, dass die da wirklich explizit auf diesen Fehler reagieren und explizit für diesen Fehler eine neue Firmware rausbringen. Also das ist schon vor allen Dingen für den Fehler, der jetzt im Moment ja noch nicht akut ist, weil es gibt ja ein Workaround. Ne?
Das ist aber nett. Ja. Nennt man vielleicht auch Lernkurve bei Herstellern.
Ja. Durchaus.
Alright. Ein paar Anführungszeichen gute Nachrichten für die Burger-Fans da draußen, die guten Filial-Burger-Fans. Ja, nein, ihr müsst nicht zu McDonald's, ihr müsst nicht zu Burger King. Die Five Guys expandieren ganz kräftig in Deutschland. Kennt ihr zwei die Five Guys? Ja, oder?
Nein.
Nein.
Nein, du nicht, Carsten? Nein.
Ich muss tatsächlich auch nachgucken, was das ist.
Hätte ich jetzt mal gesagt, aus den Staaten kennst du auf jeden Fall Five Guys. Aber
nein, danke, aber scheint nicht du unterschätzt mich. Also erzähl, was sind die? Eine Frittenbude. Nee, schon
eine
besser.
Eine Burgerbude. Ja, das ist mal ganz, ganz hart abgesagt. Aber sie machen am Ende vom Tag Hotdogs, Burger, Fritten, haben so ein bisschen als CI die Erdnuss für sich entdeckt. In jedem Five Guys Laden kann, aber in Staaten ist so, in Deutschland war ich jetzt noch in keinen gewesen. Das werde ich aber jetzt nochmal nachholen, weil in Wiesbaden ist jetzt nämlich auch einer aufgemacht worden. Kannst du dir so viel Erdnüsse nehmen, wie du essen und tragen kannst?
Als Fingerfood dazu.
Als Snack. Ja, also kannst du hier crunchen, denn die frittieren alles, was sie frittieren und braten alles, was sie braten, mit Erdnussöl.
Erdnussöl, ja.
Und deswegen ist so der Signature Move so ein bisschen mit diesen Erdnüssen, die überall rumstehen. Dann kannst du in so ein Pappschälchen dann einfach mitnehmen. Ganz, ganz sweet eigentlich.
Okay.
Aber der große USP oder warum Five Guys einfach ein netter Burgerladen ist oder eine nette Burgerkette, die legen Wert auf oder machen halt alles frisch. Gut, das sagen sie alle. Aber die haben in der Tat keine Tiefkühlware. Das ist jetzt nicht so wie bei Burger King oder McDonald's, dass der Patty da mal hochgeputzt
wird. Das habe ich jetzt auch gelesen. Genau, sie haben nicht mal Kühlaggregate in ihren Läden, ne? Weil jede Kartoffel wird...
Keine Tiefkühlaggregate,
genau. Also ich zitiere hier die Webseite, jede Kartoffel wird täglich frisch geschnitten. Ja. Und jedes Patty kommt aus regionalen Dingen und sie hängen angeblich Schilder aus, wo die Herkunft der Kartoffeln dokumentiert wird und also sehr, 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 sehr nett von daher. Ich weiß, preislich sind die wahrscheinlich dann doch oberhalb von den Riesen
vom
Whopper-Ketten, die wir kennen. Also es muss besser sein,
so, oder? Ist aber gar nicht so viel drüber. Also ich meine, McDonald's und Burger King sind ja alles andere als billig, wenn du da einen gescheiten Burger nimmst. Ne?
Das ist
einmal richtig. Das. Und dann hast du ja auch noch so das Ding, also damit werben wir keine Tiefkühl oder so hin oder her, aber eigentlich ist tiefgekühlt das Beste, was du machen kannst, gerade mit Fleisch.
Was?
Ja.
Der zweitbeste.
Gehe ich mal hart dagegen.
Wenn ich das relativ gut transportieren, lagern will, ist tiefgefroren am besten. Ist so.
Ja, aber ohne Lagerung ist noch besser. Ohne Lagerung ist noch besser. Drum die zweitbeste Möglichkeit.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt jeden Tag... Nein, ich denke halt auch an die ganzen Transportwege und so weiter. Gut, die haben jetzt bisher nur zwei Läden, einen Köln,
nein,
einen Berlin.
Nein.
Du musst lesen, was da steht. Das sind die letzten Neueröffnungen.
Die haben insgesamt 2 und 4 sind 6 und 5 sind 11, 12 und 8 sind... Was habe ich gesagt? 12 und 18, 20, 23, 4, 25 Läden in Deutschlande. Ich habe auch geguckt.
Ja, sorry, sind es 25.
In Bayern sind es derer 4.
Wenn ich,
super. 3 in München in Nürnberg. Oh.
Ich muss jeden Tag anfahren. Ich muss jeden Tag liefern.
Ja.
Also eine irre Ruhe.
Mit dem Elektrolastenrad von der Arena ist das alles okay.
Ja, genau.
Ja, also ich würde schon mal sagen, dass frisch, ich meine allein von der ist es dann Physik? Ja, es ist Physik. Wenn du Fleisch einfrierst, egal wie schnell du gut es einfrierst und dann wieder auftauchst und brätst, hast du immer also die Zellen gehen dir kaputt.
Ja, du verlierst Wasser.
Ja. Und das hast du halt bei frischer Ware einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass ein Schockfrosten und dann wieder unter den Turbogrill legen, der Qualität da zuträglich ist, als das Produkt frisch zu verarbeiten. Also
Wir können
mal unseren Freund Tim Melzer dazu fragen. Ja, da bestimmt auch
mal. Mach doch das einfache Beispiel und frier mal einen Salat ein und tau ihn wieder auf. Und dann kannst du mal gucken, ob du das essen willst.
Hast ein Häufchen Elend.
Salat ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja. Ja, aber da ist es halt am plakativsten. Was mit.
Ja, ein Salat liefert auch keiner gefroren. Also, ja,
deshalb. Deshalb. Ja. Ne. Deshalb liegt er halt aus in irgendwelchen Tiefkühllagerhallen. Ja, also mit Äpfeln ist es ja nicht anders. Die werden erst um die halbe Welt transportiert und sind mittlerweile so gezüchtet und liegen dann.
Nein, ein Apfel ist wie eine Kartoffel
jahrelang
von Haus aus
in irgendwelchen Warenhäusern. Ja, aber wenn du einen Apfel direkt auslieferst, verkaufst und futterst, ist es besser, als wenn er noch ein halbes Jahr in einem Kühlhaus liegt dazwischen.
Herr Tönnies, was sagen Sie dazu?
Nee, also ich denke mal auch. Der Ansatz
also,
ist super
gerade,
nett.
Gerade die ganzen deutschen Äpfel, die du im Supermarkt kaufst, das ist alles gelagert, ewig.
Ja, aber macht's es besser?
Es ist scheißegal, ob du denn.
Es geht, aber es ist doch schlimm.
Du merkst bei einem scheiß Apfel und bei einem scheiß Kartoffel keinen Unterschied.
Weil wir schon alle keinen frischen Apfel mehr kennen.
Also bei Kartoffeln gebe ich dir mal ein hartes Veto, ja. Frische Kartoffeln aus der Erde, aus dem eigenen Garten. Schmecken ganz anders als die besten Kartoffeln aus dem Handel.
Mach dir einfach dein eigenes Bild, Marian. Wie weit ist ein Oberhausen von dir weg?
Zu weit, aber ich kann genauso gut auch in Westenhellweg in Dortmund.
Genau, da ist nämlich auch einer.
Oder bei meinem nächsten Schlenderbesuch in der Salzstraße.
Ja, gönn dir mal. Und ich glaube, auch ein Key-Feature, was das Feature bezeichnen kann, ist, dass es da halt, du kriegst halt alles in eine Brown Bag gepackt mit minimalem Verpackungsaufwand quasi und ohne.
Ja, das ist dann nur konsequent. Wenn sie sich das auf die Fahnen schreiben, dann geht da halt kein Alu oder, ne? Also das ist
richtig.
Alu ist, die Burger sind immer in Alu verpackt.
Das
ist hier überall.
Das ist richtig. Also in Staaten war es auf jeden Fall waren die Burger in Alu, das ist richtig. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn du kein Porzellan oder Plastikbesteck verwendest, eher gesagt, und Geschirr, dann
Grüße
ist es
schon was wert. Ja. Nee, aber bei McDonald's kriegt die doch in so einem Wachspapier ein, da ist doch nichts Alu.
Mittlerweile, ja, mittlerweile.
Oder eben im Pappkarton.
Alles.
Aber ich glaube, Marian, also bei Five Guys, ich meine mich zu erinnern, dass die Burger in Alu waren.
Es ist witzig, gell? Also man kann so eine Podcast-Aufnahme nie vorhersagen. Ich hätte gedacht, wir bleiben vielleicht bei Matrix hängen und verlieren uns in Zeitschienen. Jetzt reden wir hier länger über Fritten und gelagerte Äpfel als über Matrix. Spannend.
Ja, so verändern sich die Prioritäten,
Carsten. Ja. Also ich hab geguckt, für Bayern gibt es genau 4 Filialen, Stand heute. Eine in Nürnberg und 3 in München, in sämtlichen Arkaden in München. Riemarkaden, okay. Pasingarkaden und die dritten, wo auch immer dann noch rumarkadiert wird.
OEZ oder gehört auch dazu?
Ja, dann schaue ich halt nach, wenn du mir jetzt schon wieder so
kommst. Weiß ich nicht, waren halt die anderen Arkaden.
Bayern. Zu Ort. nee, Neuhauser Straße. Also nur Pasing-Arkaden, Riem-Arkaden und in der Neuhauser Straße, also Fußgängerzone.
Nein. Ich gehe nach Wiesbaden und gehe mir den mal angucken.
Ich warte, bis er zu mir kommt.
Die Five Guys, jetzt auch in Deutschland. Ja.
So schaut's aus.
Sehr cool.
So schaut's aus. Ja, ein Frosch.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die gut ankommen. Weil, also gerade hier in Deutschland hat sich ja mittlerweile so der ein oder andere Jungunternehmer gegründet, der seine eigene Kette aufbaut, seine eigene Burgerkette.
Ketten oder Lokale?
Burgerlokale, ja. Aber als Kette schon.
Also als Kette fällt mir jetzt nur Hans im Glück also ein.
Zum Beispiel Brother Burgers, Burger Brothers.
Kenne ich nicht.
Die haben mittlerweile auch, die sind auch noch nicht in Süddeutschland unterwegs. Die sind noch Norddeutschland und Westdeutschland. Ne? Die starten durch. Dann ist noch so einer aus Berlin, dessen Namen ich immer vergesse. Der hat mittlerweile aber auch schon, ich meine, der hat sogar einen Laden in München.
Also ich kann nur für München.
Das gleiche Konzept, du meinst bestimmt das gleiche Konzept wie Hans Bekrück, nur heißt es anders. Und ich glaube, die haben sich irgendwann getrennt. Ich weiß, wenn du meinst, Bayern.
Ja, das kann sein. Ja.
Ist Hans wirklich verkauft worden schon? Der ist doch schon längst zerschlagen, oder?
Ja, das ist doch alles nicht mehr.
Nee, aber grundsätzlich drum.
Ja, aber Hans zum Glück fand ich qualitativ auch nie so wirklich geil. Wow, okay. Burger Brothers zum Beispiel, die sind qualitativ richtig, richtig genial, weil die halt auch, genauso wie Five Guys, sich auf Fahnen schreiben, alles frisch zu machen.
Ja, Five Guys ist ja, also trifft ja so ein bisschen die Mitte zwischen einem Burger Brothers, Hans im Kürk, Hipster Burger Anbieter und McDonald's. Ja, also und finde ich ganz persönlich ganz ganz okay, dieser Burger Hype mit keine Ahnung, bei Vollmond gebackenen Patties und Buns und was weiß ich was, irgendwann war es auch einfach too much, ja, mit der Burger-Geschichte. Und die Five Guys-Geschichten sind ja relativ rudimentär. Du hast natürlich sehr viele Zutaten, aus denen du auswählen kannst und Kombinationen, die du machen kannst.
So Subway-mäßig. Wollen Sie das Brot? Noch ein Gürkchen? Wollen Sie da noch?
Nein, die Frage, du musst, also in den Start war es mal so, du musstest das schon, die haben dich ja nicht gefragt, sondern du musst halt sagen, was du wolltest. Und die haben dir da jetzt nicht aufs Pferd geholfen, 138.000 Kombinationen auszuprobieren. Mhm. Ja, da gibt ja auch ein paar vorkonfigurierte. Es ist für eine Kette ganz nett, ja.
Ich habe mir mal gerade mal so hier so ein Menü zusammengeklickt. Bacon Burger mit Fritten und einer Coke. Werf mal einen Preis in den Raum.
12 Euro.
Carsten, was denkst du? Bacon Burger, Fritten und eine Coke.
Ja, wird schon zweistellig. Entschuldigung, wird schon zweistellig sein. Aber wenn du so fragst, ist wahrscheinlich 9,40 Euro.
17
Euro. Nachhaltigkeit hat ihren Preis.
Nachhaltigkeit hat keiner gesagt, es wird alles billig.
Ja. Ja, und damit ist er tatsächlich auch echt 2 Euro ein paar kleine teurer als mein Beloved Mini-Burgerladen, den ich hier ein paar Meter weiter habe, der wirklich alles selber und Hand macht.
Ja, dann ist das so.
Das ist ein crazy Preis. Also das hat mich jetzt echt ein bisschen geschockt. Ich habe gedacht,
ohne jetzt für zu viele Lanzen für die Five Guys sprechen zu wollen, steht da irgendwas dabei, wie groß die ganze Geschichte ist? Bestellung.
Ich guck mir also der Bacon Burger sieht halt schon, ne, ist halt ein Burger mit zwei Patties. Also das wird halt schon so ein, das wird halt schon so ein Big Tasty Großburger Ding halt auch sein von der Größe her. Die Fritten, das ist die normale Portion, ne, von den Fritten. Also ich denke mal vergleichbar mit einer großen Pommes von McDonald's. Oder Burger King.
Also Portionen waren schon sehr ordentlich gewesen.
Ja, dann ist sie vielleicht auch ein bisschen größer noch. Ja, und Coke ist ein halber Liter, ne?
Ja. Ja. Was haben wir hier? Bacon, Cheese, Beef Dogs. Ja, Beef Dog. Also ich als Cheeseburger, ganz normaler Cheeseburger für 9,50 Euro. Keine Toppings.
Ja, das ist halt schon 9,50 Euro für einen normalen Cheeseburger in dem Sinne. Also in einem guten Burgerladen, hier, jedenfalls hier in der Ecke, das hat es ja eigentlich so zwischen 7 und 8 Euro.
Weißt du, ist mir auch egal. Ich find's geil. Ja, und wenn das dann halt mit Cola, Pommes 15 Euro kostet, dann kostet er 15 Euro. Wenn ich dafür satt und glücklich bin. Ja. Und wenn ich Bock habe, dann fahre ich mal 300 Kilometer nach Recklinghausen, ist da noch ein Burger mit dir.
Ja. Gerne. Ja.
Aber nur also ohne
tatsächlich. Tatsächlich habe ich hier mittlerweile so den einen oder anderen Kollegen, der mich hin und wieder dann mal nur deswegen besuchen geht, damit wir hier zu dem Burgerladen gehen und dann quasi den Burger holen und essen.
Marian, ich bin aber dafür, wir machen selbst einen Burgerladen auf und dann nehmen Snacks in the City.
Wisst ihr, woran mich die ganze Diskussion so ein bisschen erinnert? An eine andere Diskussion über Food Trucks. Ich habe es dazu...
Ach, komplett überbewertet, die Scheiße.
Ich zitiere jetzt vielleicht einfach mal ein paar Tweets, die ich dazu gefunden habe, weil das Thema ist echt extrem lustig und haut so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Hier was Schnabulinski, der zum Beispiel schreibt...
Geiler Nick.
Früher Imbisswagen, Cheeseburger mit Pommes und Cola für 5,79 Euro. Heute Food Truck. Insanity Boeuf Bourguignon Burger 24 Stunden lang bei 57,5 Grad gegart. Dazu Pflaume Kardamom Limo für 17,90 Euro. Aber der Koch trägt schwarze Latex-Handschuhe und hat Vollbart.
Ich wollte es gerade sagen. Die sind halt auch einfach sündhaft teuer, diese schwarzen Handschuhe. Die müssen halt mitbezahlt werden.
Die sind echt toll.
Ja, auch schön von Kaffee Cup. Gerade ist ein sogenannter Food Truck, früher Imbisswagen, an mir vorbeigefahren. Ohne bärtigen, zutätowierten Hipster. Dürfen die das überhaupt?
Die wollen alles Holzfällelager.
Ja, oder auch schön, Meerblau schreibt Food Truck. Hieß früher Imbisswagen, wurde von ondulierten, grauhaarigen Damen betrieben. Handfest. Heute bärtige junge Menschen mit schwarzen Latexhandschuhen frittieren die Süßkartoffel, Pommes und vegane Wurst.
Ja, trifft schon so ein bisschen.
Sehr schön.
Siehst du, das hat mir gerade echt gefehlt hier bei den Five Guys. Vegane Wurst in Erdnussöl frittiert.
Ja, Gott sei Dank nicht, sonst würde ich sagen, sonst hätte ich es nicht als Pick mit reingebracht. Ja. Und vor allem, ich habe die Karte hier jetzt für Deutschland noch gar nicht studiert, aber ich hoffe, sie haben keine Süßkartoffelpommes.
Pass auf, einen zitiere ich noch und dann machen Kajun. Wir weiter.
Aber das soll ein Kajun sein.
Kajun.
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 Claudius Holler schreibt, weltweit bedeutet Streetfood, dass das Essen günstig auf der Straße zu bekommen und unkompliziert mit den Händen zu verspeisen ist, bis es in deutschen Foodtrucks für teures Geld von 70 Soßenkleckern mit albernen Schnickschnack aus schwarzen Gummihandschuhen überreicht wird. Ja, nice. Aber trifft's sehr, sehr gut.
Ja, definitiv.
meine besten Erfahrungen mit Foodtrucks sind bisher immer noch, irgendwer hat sie bestellt zu einer Veranstaltung und sie stehen da und jeder kann sich da einfach alles holen und es wird pauschal abgerechnet. Dann ist ein Foodtruck geil.
Ja, bei so Eventgeschichten bin ich da komplett bei dir. Aber auch da frage ich mich, warum die schwarzen Handschuhe? Warum die schwarzen
Handschuhe? Weil du die mitbezahlt hast.
Ach so. Wir hatten hier tatsächlich mal so eine Art Food Truck Festival. Das war ganz interessant zu sehen. Da war wirklich der halbe Bahnhof voll mit, was war das gewesen? Bestimmt so an die 20 Food Trucks mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, ganz viel Burger natürlich, Crepes, Süßkram, aber auch Pizza und was Ehrlicheres. War proppenvoll, aber du merkst es halt schon, du kriegst da, also preislich schon sehr weit oben und die Beobachtung von eben stimmt schon, das ist halt alles irgendwie, jeder versucht sich irgendwo hervorzuheben und ich habe super abgehangenes Fleisch, bei mir ist alles vegan, bei mir und so weiter und so fort, also keine Ahnung, ja, ich meine, die haben jetzt durch Corona wahrscheinlich auch nicht einen großen Zulauf erhalten.
Ja, Food Trucks doch.
Die ja, es sind die ja auch keine Leute in Büros. Ne? Wer geht denn zum Food Truck? Ja. Die leben schon viel von Industriegebieten und Mittagsessern.
Fußgängerzonen etc. Also ich weiß nicht, das ist so ein Food Truck, der ist ja wirklich super universal.
Ja, aber ja.
Ich kenne bei mir im Umkreis viele Food Truck Betreiber. Da hat keine drei Tage nach Lockdown gedauert, ja. Da waren die Handzettel im Briefkasten und dann, wir stehen da und da und, weil Gastronomie ja an sich erstmal zu war, also richtig zu am Anfang, da haben wir, glaube ich, alle schon eine ganz gute Schnitte gemacht.
Ja, du, ich wünsche niemandem was Böses, also bloß eine Beobachtung. Aber,
ja, und bei den Preisen, die aufrufen, müssen die eher satt sein für 20 Jahre.
Gut, jetzt muss man aber auch dazu sagen, so ein Scheißwagen ist schon nicht billig.
Ne? Natürlich.
Also gerade ein bisschen stylisch auch noch aussehen
soll.
Ja,
wenn ich natürlich so einen alten Chevy irgendwas oder einen International Schulbus aus einem Amiland haben möchte, der doch per se einfach 30 Liter weggurgelt, ja, pro 100 Kilometer, dann, wenn da noch die schwarzen Handschuhe dazu kommen, dann wird's teuer.
Ja, eben. Dann haut das schon echt rein.
Ja, so ist das mit der Kulinarik, ja. Und 17,90. Ja, ist schon eine Hausnummer.
Ja. Wobei das mit dem echt gut abgehangenen Fleisch, ich habe ja hier nicht weit Waltrop, bestes Fleisch, wirklich, also der heißt auch so. Rindfleisch von überall und in jeder Preisklasse, von bis alles zu haben. Und wenn der dann, der steht ja auch auf dem Markt in Dortmund und Umgebung hier, und wenn er dir dann da mal so ein, ich hätte gerne mal so ein Steak da gegrillt im Brötchen, dann kann dieses Steak gegrillt im Brötchen auch mal eben schon mal 50 Euro kosten, je nachdem, was für ein Fleisch das ist.
Also, da war das billige Brötchen, habe ich gehört.
das war keine
Wenn Stimme. Du dann mit Roggen Dinkel ankommst, ist rum.
Ja, am Brot wird immer gespart. Aber Leute, lasst uns einfach weiterziehen auf dieser Reise beim Ritt in die untergehende Sonne. Ich glaube, Food Trucks haben wir jetzt genug gehabt, ja. Oder?
Du hast uns da ja nochmal Öl ins Feuer gegossen, mein Freund.
Ja, mit deinen Trucker-Tweets.
Die Trucker-Tweets sind ziemlich gut.
Trucker-Tweets, die sind sehr lustig. Ja, ich hab was gefunden. Eine Seite, die es anscheinend schon sehr, sehr lange gibt, also auf jeden Fall jetzt im dritten Jahr, die mir komplett entgangen ist bisher. Und zwar geht's um das Thema Hass melden. Im Internet. Kanntet ihr die Seite www.hassmelden.de?
Ja. Ich hab's mal in der Tagesschau gehört.
Ich glaube, ich hatte sie vor 3 oder 4 Sendungen schon mal irgendwo in den News mit drin. Wir kamen noch nicht so weit.
Okay. Da bin ich heute wieder drüber gestolpert und fand das super interessant. Es gibt auch eine App dazu. Und der Hintergedanke ist, dass man einfach ganz spontan und unkompliziert und auch anonym rassistische oder Tweets jeder unangenehmen Couleur melden kann. Und dahinter hockt so ein Kollektiv.
Nennt's vielleicht Hate Speech auf allen Plattformen sehr einfach melden kann, oder? Setzt sich dort Tweets und
komme ich gleich dazu, welche Plattformen Entschuldigung. Insbesondere. Vielleicht nochmal kurz zur Organisation, ist selbstfinanziert. Das sind ein Großteil Anwälte oder juristisch bewanderte Menschen, die sich da wirklich jeder dieser Meldungen annehmen, die untersuchen und im Zweifel im Eigeninteresse Anzeige erstatten gegen denjenigen, der da ein bisschen aus der Spur gefallen ist. An der Stelle ein kleiner Aufruf, machen die auch sehr, sehr plakativ auf der Webseite. Spenden werden jederzeit gerne angenommen, weil wie gesagt, läuft alles ehrenamtlich und auf eigene Kosten. Und ich finde, das ist eine unglaublich unterstützenswerte Initiative. Ja, ne? Marian, du kanntest sie auch schon. Also wie gesagt, App gibt's und die Website www.hassmelden.de. Haben jetzt einen Jahresrückblick für das Jahr 2020 rausgebracht und haben mal so analysiert, was sie zur Anzeige gebracht haben, fand ich super spannend. Zum Beispiel 50% der Fälle resultieren aus Tweets. 25 nur, in Anführungszeichen, von Telegram und 20 von Facebook. Ja, zu Facebook haben sie dann noch weitere Angaben gemacht, zum Beispiel, dass es im Jahr 2020 ungefähr 30.000 Beiträge waren, die diese 20% bei Facebook ausgemacht haben, die sie zur Anzeige gebracht haben. Also unglaubliche Zahlen. Ich glaube, das Witzige ist, Facebook selber schreibt bloß von 10.000 gemeldeten Fällen, ja, bei denen sie aktiv geworden sind. Oder also da haben wir eine sehr, sehr große Divergenz. Haben so ungefähr 300% Zulauf von Jahr zu Jahr gehabt bisher. Also ist, wir sind jetzt beileibe nicht die Ersten, die gefunden haben, aber ich wollte es trotzdem nochmal kurz auf der Plattform hier rausheben, weil ich die Initiative einfach super finde.
Ja, Hintergrund ist, denke ich, auch so ein bisschen, gerade wenn ihr jetzt diese Facebook-Meldungen, Netz.dg, dass einiges, was hier über Hassmelden gemeldet wird und teilweise auch verfolgt wird, nach Netz.dg eventuell nicht so gesehen
Netz.dg
wird
erstmal ist
von der Plattform. Netzdurchsetzungsgesetz.
Ja. Punkt. Schweigen im Walde.
Ja, ja, das ist das Gesetz, was wir verabschiedet haben, um Handhabe gegen Hate Speech und Verleumdung im Netz und so weiter zu haben, um überhaupt eine Möglichkeit haben zu ermitteln, weil es gab ja gar keine Handhabe
dagegen, ja,
um irgendwie zu können. Ja, irgendwie zu ermitteln, wer das überhaupt war und so weiter. Ja, also,
Herr Grote, ja. Gut zuhören jetzt. Ja?
Richtig.
Ja, wobei, nee, ich möchte mich natürlich die Hassmelden.de nicht kirchliche ziehen, um Gottes Willen.
Nee.
Dafür ist zu serious.
Ja, was halt so ein bisschen, es ist, für mich haben solche Seiten immer so ein Geschmäckle. Ja, weil es ist halt irgendwo schon so ein bisschen das Petzergehen.
Ja, was willst du machen? Ja, die Leute ihrem Treiben im freien Lauf lassen?
Nee, natürlich nicht, aber das ist halt genau der Zwiespalt, in dem man dann da steckt, weißt du, was einerseits.
Ich finde, das ist was anderes Freedom. Als Steuerpetze, in Anführungszeichen, naja, zu betreiben. Wenn du
die
tatsächlich.
Steuerpetzseite ist ja auch keine Steuerpetzseite gewesen.
Wenn du belästigt wirst auf Social Media, wenn dir nachgestellt wird und oder, dann finde ich das absolut legitim, dass man da jemanden hat, weil nicht jeder kann sich einen Rechtsbeistand leisten und nicht jeder kann, also du kannst als Privatperson zwar Anzeige bei der Polizei erstatten, aber das bringt halt gar nichts.
Ja, eben genau das ist die Problematik, weißt du, wenn das von Seiten Polizei und Staat besser funktionieren würde, dann bräuchten wir sowas.
Wobei, halt stopp, ich muss hier relativieren. Ich habe sogar mal so einen Fall zur Anzeige gebracht und dem wurde nachgegangen. Habe ich das jemals erzählt? Da wurde, ich glaube, es war togo.de, eine Kinderseite. Und da wurde meiner Tochter, wie umschreibt man das? Auf jeden Fall hat ein anderes Mitglied.
Cyber-Grooming ist heutzutage für sowas.
Hat ihr klargemacht, was sie jetzt gerne mit ihrem Rock oder unter ihrem Rock machen würde, etc. pp. Die war zum Glück schon so schlau, dass sie Screenshots gemacht hat davon. Mit den Dingern und dem Nickname bin ich dann zur Polizei marschiert, habe Anzeige erstattet und dem wurde tatsächlich nachgegangen. Da haben wir ein paar Monate später haben wir dann einen Bericht bekommen und das sah dann wohl wirklich so aus, dass also der Täter war dann in dem Fall ein auch minderjähriges Kind und die Eltern sind aus allen Wolken gefallen, als da auf einmal die Staatsanwaltschaft eingeritten ist und Beweise vorgelegt haben. Also drum muss ich jetzt meine Aussage von vorhin relativieren. Es passiert offensichtlich doch was, aber das war halt auch eine Zeit, wo das noch nicht solche Ausmaße angenommen hatte, wie es derzeit der Fall ist.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist natürlich mit so einer Site wie Togo.de, mit dem deutschen Betreiber und so weiter, ist es natürlich deutlich einfacher, als wie wenn da irgendwie
Twitter
so eine,
oder
so eine
Facebook
Apple,
dahinter
Google,
steht.
Facebook, Twitter, ja. Ne, wo du ja, wo du selbst als Staatsanwaltschaft, wenn du ein Schreiben hinkriegst, einfach nichts zurückerhältst.
Ja.
Die haben uns nicht geantwortet.
Ja, das wird schon 10 Jahre her sein, aber ja.
Ja, du hast, glaube ich, mal in einer der frühen Episoden.
It rings a bell, ne, wenn man so schön auf Neudeutsch sagt.
Ja. Ja, aber ich denke, dass mit Hassmelden als Seite und mit den Apps nimmt halt extrem viel von der Hemmschwelle, die da ja immer noch besteht. Wenn du so ein Tool eben nicht hast, ja, und bis vielleicht dein Kind zu dir kommt und dir das sagt, oder auch du als erwachsener Mann oder Frau oder was auch immer, belästigt wirst oder gemobbt wirst oder Hate Speech in irgendeiner Art und Weise erfährst, dann ist es natürlich, ist ja die Überwindung und die Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen und sich diesem ganzen Prozess dann da auszusetzen, und dann triffst du vielleicht das auch vielleicht ein paar Beamten, die nicht ganz so verständnisvoll sind und nicht ganz so tief in der Materie und so von wegen, ja, oh, so lange nicht 24 Stunden vermisst, das können wir da nichts machen, so nach dem Motto.
Ja, ja. Nee, genau, das wird
tatsächlich auch. Das ist natürlich Gold wert.
Mein sowas, nächster ja. Punkt gewesen, kann man da von Commodity reden oder Bequemlichkeit? Das sind halt in dem Fall.
Usability, Commodity.
Das ist, sehen wir auch bei den Nicht-Impfern, dass viele das ganz offensichtlich einfach vergessen, verschlumpft haben, weil sie der Aufwand in so ein Zentrum und dann gleich zweimal dahin zu fahren und zweimal einen Termin einzuhalten, war einfach zu viel. Und darum haben sie es nicht gemacht. Und hier ist halt genau dasselbe. Anstelle da dir Zeit zu nehmen, hat ja heutzutage jeder immer weniger davon.
Ich glaube, Zeit ist ja oft gar nicht
doch,
so.
Doch, kann ich mir schon vorstellen.
Ich glaube, das ist eher diese Überwindung, zu einer Polizeistelle zu gehen und da eine Anzeige zu machen. Da hast du vielleicht doch Beamte, die dir blöd daherreden. Ich glaube, das ist schon. Das ist gar nicht so das Zeitding. Ich glaub,
ja, und hier hast du es einfach mit 2-3 Klicks geregelt und peng und aus die Maus. Und ich finde auch jede Initiative, die da diesen gesellschaftlichen Auswüchsen zuwider agiert, unterstützenswert.
Ja.
Punkt, ja. Aus.
Von der Seite her, auch wenn ich es ein bisschen zwiespaltig sehe, finde ich aber trotzdem den Spendenaufruf gerechtfertigt. Und
definitiv.
Ich finde, den sollten wir.
Du, lieber so ein ehrlicher und straightforward, transparenter Spendenaufruf. Ja. Was passiert mit deinem Geld? Was können wir mit dem Betrag, den du spendest, dann auch leisten? Als 1 Million Werbebanner und irgendwelche anderen Finanzierungsmodelle, sage ich mal vorsichtig, als Profizenter dann. Von daher, genau. Nein, fair enough. Kommt mir auch höchst seriös vor. Und wenn du dir anguckst, welche Medien jetzt alle wie berichtet haben über das Ding, es ist, das hat schon so viel Hand und Fuß, wie es in dem Bereich haben kann, denke ich mal.
Ja. Um mal ganz konkret zu sagen, wer 100 Euro spendet, finanziert einen Tag lang deren Arbeit.
Ja, das kannst du dir vorstellen, Punkt. Was die da ehrenamtlich auf die Beine stellen.
Ja.
Mhm. Schon krass. Und gut, dass es solche Leute gibt.
Definitiv. Jo, ne? Ja. Das auf jeden Fall was Positives.
Ja, Leute, bei denen es nicht nur gut ist, dass es sie gibt, haben wir auch zur Genüge.
Ja, wer kennt sie nicht?
Ja, und die dürfen halt auch immer weniger jetzt reisen. Also wir haben jetzt ein konkretes Thema, aber vielleicht ist es dann doch wert, den ganzen Komplex mal so grundsätzlich zu beleuchten. Was ist denn euer rein subjektiv persönlicher Eindruck, wo es hingeht mit 2G, 3G, 2G plus, was auch immer? Aha. Der meinungsstarke Podcast heute. Live aus Burgerrecht.
Ich habe da eine relativ, also
persönlich. Nein, ich will nicht dein, nicht das,
gemeinschaftliche Kopfkratzen kann man schlecht
nicht
hören.
Das, was du was deine persönliche Meinung dazu ist, sondern mich hätte es eher interessiert.
Der meinungsstarke Podcast, naja, persönlich meine Mutter wird mich nicht.
Kannst du ja auch gleich, aber ich sehe ja, wie schwer du dich tust und das kann man auch nicht von jedem verlangen, sich hier nackig auszuziehen, ideologisch. Nee, ich habe die Frage doof formuliert. Ich hätte mich jetzt eher dafür interessiert, was euer Gefühl ist, wo es hingeht. Von der.
Also du meinst so in diesem Staat Dänemark, aka Deutschland.
Genau, deine persönliche Meinung höre ich mir auch jederzeit gerne an, wenn du bereit bist, sie kundzutun.
Jeden Tag, ja.
Einfach so Eindruck, wo geht das hin? Weil mein Eindruck ist schon, dass die Zügel jetzt da enger angezogen werden, dass das 2G.
Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Für den einen sind es die Zügel angezogen, für die anderen ist es mehr Commodity im Tagesgeschäft. Das liegt halt daran, ob du die Nadel schon drin hattest oder nicht.
Ja.
Aber ja, ich bin da komplett konform mit deiner Beobachtung oder Wahrnehmung, was das ganze Thema angeht. Hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt, in Hamburg war wesentlich mehr 2G als noch vor. Oder generell Kontrollmaßnahmen als noch vor 3 Monaten. Und auch in Mainz hast du viele Dinge, die jetzt einfach mit 2G geregelt werden und nicht mit 3G. Mhm. Ja, also 3G ist sowas wie Freundschaft plus heißt, glaube ich.
Müssen wir erklären, was 2G, 3G ist? Vielleicht einfach mal der Form halber. Also 2G heißt
2G ist Edge und hat 64.
Nein, Marian, jetzt. Ach du Heini.
Warum wollte ich? Ich hätte bei Bettenwinde auf dich setzen sollen, Mann.
Nee, nur der Form halber. Also 2G heißt nur für Geimpfte und Genesene.
Genesen.
Und das dritte genau. G, also hat jetzt nichts mit Funknetzwerken zu tun. 3G heißt Geimpfte, Genesene und Getestete haben zu einer Lokation.
Ja, genau. Und die Bundesregierung möchte das gleiche wie unsere Mobilfunkbetreiber machen und 3G abschalten.
Ja. Genau.
Ist das nicht eine geile Kurve?
Ja,
wenn wir da nur raus wollten, wäre es eine geile Kurve. Aber wollen wir sind ja noch mittendrin. Nee, ich meine, aktuelles Beispiel. Heute wurde beschlossen, bei Infektion keine Lohnfortzahlung.
Bei Quarantäne erfolgt durch Infektion. Keine
Lohnfortzahlung in Quarantänesituationen für Ungeimpfte. Und das ist, also ganz ehrlich, ich war ziemlich baff, dass ich nenne es jetzt einfach mal unangenehme Maßnahme, weil unsere Politik ist ja jetzt nicht wirklich dafür bekannt, berühmt und dass sie wirklich hart in Anführungszeichen durchgreifen und wirklich solche Maßnahmen hart durchsetzen. Das ist ein Beschluss von Bund und Ländern. Also hat mich schon gebaut. Das 5 Tage vor der Wahl.
Und viel, viel schneller ging das auch gar nicht. Also das ist ja schon vor Wochen andiskutiert worden.
Ja, ja.
Richtig. NRW hat es schon.
Hat in einer Turbozeit den Prozess zur Gesetzgebung durchlaufen. Mhm. Also ich glaube, schneller geht es nicht.
Hat mich hart gebaut. Wahrscheinlich wollten sie es genau aus dem Grund, den wir vorher besprochen haben, noch vor der Wahl durchsetzen, weil sie jetzt die Rechtsmöglichkeit haben, solche Beschlüsse zu treffen. Und trotzdem wundert es mich, dass, weil sie können ja sehr viel verlieren dadurch an. Ne? Also oder andersrum formuliert, mich hat sehr, sehr stark interessiert daran, die Tatsache, dass jetzt tatsächlich mal Fakten geschaffen werden, egal ob populär oder unpopulär.
Ja, das ist gut. Das ist ökonomisch sicherlich sehr sinnvoll. Es ist, hat einen gewissen Erziehungsfaktor. Natürlich sagen die Hardcore-Sozialisten auch mit einem, sie haben ja nicht ganz unrecht bei der Thematik, dass da die latente Gefahr allerdings besteht, dass vermeintlich Erkrankte sich nicht in Quarantäne begeben.
Ja. Werden, ja.
Würden ja, sich gar nicht erst zum wollen. Arzt begeben werden, um abzuchecken, ob das eventuell Corona sein könnte.
Die Frage, ob solche Menschen generell zum Arzt gehen oder nicht. Ja. Aber das sind wir bei einer persönlichen Meinung.
Man kann das doch so ein bisschen damit vergleichen, so kündigst du deinen Job selbst, kriegst du ja auch erstmal eine Sperrzeit und keine Kohle vom Arbeitsamt.
Richtig, ja.
Und irgendwie muss man das schon so ein bisschen so vergleichen, weil das ist ja deine Entscheidung selber, ob du dich impfen lässt oder nicht. Und wenn du dich nicht impfen lässt, dann hast du halt gewisse Konsequenzen. Und ja, dann ist das halt so. Also, wie gesagt, hätte ich mich jetzt bewusst gegen eine Impfung entschieden, dann würde ich auch ganz bewusst sagen, ja, ja, klar, kriege ich dann auch keine Kohle während der Karene, weil...
Ja, ja, aber das ist, du hast jetzt...
Aber da kommt dann wieder der gemeine Wutbürger von hinten raus und schreit, das ist indirekter Impfzwang.
Ja,
klar. Jo, boah, die
Unrecht aber hat. Das ist am Ende trotzdem noch meine Entscheidung.
Es ist eben kein Zwang, weil er muss also nicht. Aber genau, was Marian sagt und das magische Wort in dem Zusammenhang ist, wenn du mich fragst, Konsequenz. Und wenn du sagst, ich gehe diesen Schritt bewusst, ich bin mir dann aber auch im gleichen Atemzug bewusst, dass dieser Schritt Konsequenzen haben kann oder wird. Genauso wie alles, was wir jeden Tag tun, Konsequenzen nach sich ziehen.
Ja, genau. Genau, das ist genau der Punkt. Also mit jeder Entscheidung hast du ja auch immer, wägst du ja immer ab, welche positiven, welche negativen Konsequenzen habe ich. Ne?
Da ist Impfzwang.
Ja.
Nein, it's not.
Ne? Genau, ne? Bestelle ich bei McDonald's meinen Burger, meine Fritten und meine Cola als Einzelprodukt, zahle ich mehr, als wenn ich das als Mac-Menü bestelle. Das ist eine Entscheidung, die kann ich bewusst tätigen, aber das bleibt mir auch selber überlassen, wie ich das. Also es ist jetzt blöd, aber.
Aber ne? das geht schon in die richtige Richtung, ja. Die Leute, die Angst haben, dass sie irgendwelche ungesunden Geschichten gespritzt kriegen und dann bei McDonald's überlegen, was günstiger ist, die Einzelkomponenten oder das Menü. Das ist genau meine Art von Humor.
Ja.
Schön. Wenigstens einer, der mir folgen kann.
Ja, definitiv. Nein, ich glaube auch, dass die Kosteneffizienz und die Effizienz bei den Freizeitangeboten und Restaurants und Clubs und hast nicht gesehen, die ja mehr und mehr alle in Richtung 2G sich orientieren. Dass die dann auch zwangsläufig den Hebel größer macht, ja, dass die Leute sagen, okay, jetzt lass ich mich halt doch mal impfen, weil ich kann nicht mehr feiern gehen. Oder ich kann, ich kann mal irgendwo mal rein. Ja.
Dann musst du halt dann.
Wobei bei vielen Clubbetreibern habe ich mittlerweile so bemerkt, dass die Entscheidung für 2G einfach nur deswegen getroffen wird, weil sie dann halt weniger Kontrollmaßnahmen
natürlich.
Und weniger
Hygienemaßnahmen. Das ist ja auch Commodity, ja, aber warum nicht? Das ist ja legitim.
Und du musst dich Personal vorhalten, die im Durchlauf eine Meute 15 Minuten in Schach halt die Tests durch sind, sofern es Schnelltests möglich sind. Und. Das ist ja eine Vielzahl an Problemen, die ja mit erschlagen werden. Mhm. Aber was im Worst Case? Die haben ja alle die Luca-App, kann doch gar nicht schief gehen.
Habt ihr von dem Fall in Münster gehört? Die 2G-Party?
Nein.
Wo es ein paar Infizierte gab.
Aber da gibt es super Pathologen, habe ich gehört, in Münster.
Der war bestimmt da auch mit bei.
Na komm, hau raus.
Ich muss mir gerade nochmal aufmachen, um nicht falsche Zahlen zu sagen.
Ja, es gab glaube ich, Impfdurchbrüche da, ja.
Ja, 85 Infizierte. Wie gesagt, alle Anwesenden waren geimpft oder genesen.
Angeblich. Ne?
Ja,
angeblich.
Ist wohl mittlerweile durch das Gesundheitsamt auch alles
bestätigt.
Alles abgecheckt. Also ja, war wohl tatsächlich auch keiner dabei, bei dem es nicht, bei keinem der 64 Menschen habe es Verstöße gegen die 2G-Regel gegeben.
Okay.
Bump. Leiter des Gesundheitsamts. Aber das ist halt, da sieht man halt schön, keiner der Infizierten und so weiter hat irgendwie jetzt, muss ins Krankenhaus oder irgendwas.
Das wollte ich gerade sagen. Ja,
alles easy going.
Eine positive Meldung oder ein positiver Test heißt ja eigentlich, dass du 3 Wochen auf der Intensiv liegst und beatmet werden musst. Ja? Das ist halt der Unterschied, den die Impfung macht. Ja?
Genau. Aber was halt trotzdem noch schwierig ist, trotz Luca-App und hast du nicht gesehen, ist die Nachverfolgung.
Ja, das war ja auch ein Witz. Also Entschuldigung, bitte nicht ins falsche Licht drücken. Luca-App ist für den Arsch.
Weil die haben echt Schwierigkeiten gehabt, im Nachhinein dann noch rauszufinden, wer mit wem da eigentlich wann, wo. Aber vor allen Dingen im Nachhinein, also im Club, relativ klar, aber im Nachhinein, was ist im Nachhinein noch passiert? Ja, also mit wem warst du noch unterwegs und wen müssen wir noch kontaktieren und wer ist jetzt noch eventuell davon betroffen und. Das war ja die viel, viel größere Katastrophe bei denen. Ne? Also die Stadt Münster hat ja diesen Club Nova ja komplett nochmal auf links gedreht. Also auch Belüftungsanlage und allen Scheiß haben sie überprüft und die haben bei allen Prüfpunkten quasi ja Vorgaben übertroffen. Also besser hätte es gar nicht sein können.
Ja, das.
Ne? Aber da kannst du halt ja schön mal sehen, alles toll, aber ein gewisses Risiko schwingt
trotzdem. Jetzt hat dir aber auch nie jemand gesagt, dass du mit Ablauf der Frist nach der zweiten Impfung dann einen 3 mm Teflonüberzug hast, ja? Ja, das hat ja nie irgendjemand gesagt.
Aber der Verlauf ist milder, Long-Covid ist deutlich unwahrscheinlicher.
Richtig.
Und
du, genau, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Intensiv landest, geht halt gegen Null.
Das ist
das Wichtige.
Also auch die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid-Symptome zu bekommen, ist gleich Null.
Ja, darum geht es am Ende vom Tag. Ja, dass es da natürlich nochmal Impfdurchbrüche gibt. Wenn im Club, ja, ist es ja schon.
Ich finde dieses Wort Impfdurchbruch. Impfdurchbruch so bescheuert.
Ja, das hat was. Natürlich, aber ich gewöhne mich dran langsam.
Das ist genauso schlecht wie das Wort Narrativ. Ja. Kann ich auch nicht
mehr. Wir sollten vielmehr auch von Vakzinen reden.
Oh ja. Oh. Ah. Ey, das ist jetzt kein Scheiß, das ist ja locker 10 Jahre her. Aber Vaccine oder Vaccinate ist einer der wenigen englischen Worte, die mir nie eingefallen sind. Also wo ich echt immer da gesessen habe und wenn ich über Impfungen oder so erzählen wollte, immer überlege, Scheiße, wie ist dieses böse
Wort? Vor 10 Jahren war meine Bereitschaft, über Impfungen zu reden, noch relativ gering. Fremdsprachig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, nun, man ist ja in der Welt unterwegs und gerade dann im asiatischen Raum oder so, dann ist ja halt doch schon, ne, eine oder andere Impfung muss man ja dann haben und so. Aber das ist so crazy, seit dieser ganzen Corona-Geschichte ist das eins der Wörter und gerade da wir jetzt auch im Deutschen anfangen, auf einmal von Vakzinen zu reden, statt von Impfungen, das werde ich nie wieder vergessen.
Ich glaube, da hat dieser Drosten auch damit angefangen.
Das weiß ich nicht.
Ja. Und wenn du jetzt mittlerweile bei Wikipedia unter Harvard nachguckst, da kommt gleich, ist gleich Lauterbach, oder?
Harvard, mit 3 A's.
Harvard.
Nee, aber immerhin, als Geimpfter darf man jetzt auch wieder reisen, unter anderem auch in die Vereinigten Staaten von Amerika.
In die Staaten. Juhu, CES, willkommen. Oder auch nicht.
Ab 1.10. oder später?
Ab jetzt, oder?
Ich hätte auch
gedacht. Nee, ich meine, es war ab 1.10.
Ist wurscht, ist ja eh gleich der 1.10.
Ist egal. Aber, ja.
Another month, another chance. Ja, du musst, aber ich glaube, die haben 3G, oder? Die haben 2G plus Test, so rum. 2G plus ist das.
Genau, 2G plus Test. Genau.
So wie Freundschaft plus ist auch so.
aber eigentlich ganz praktisch, Heiko. Aber gut, das ist ja.
Ich bin verheiratet, ich bin raus.
Das machen wir in unserem Partner-Podcast, neben Liebesfunk.
Dem Liebesfunk, genau.
Aber wenig Liebe und da sind halt die Amis dann doch immer wieder recht konsequent, ne? Das gilt auch für Staatsoberhäupter.
Ja, ich habe gehört, man hat den Herr guten Bolsonaro in New York auf dem Bürgersteig stehend seine Pizza am Ampel sehen, weil er keinen Einlass in ein Restaurant bekommen
aber
hat.
Aber wie ist der ins Land gekommen?
Er ist ja nicht geimpft.
Ins Land gekommen, oder?
Nein, doch, der ist reinkommen.
Okay.
Aber er ist wahrscheinlich mit seiner Diplomatenmaschine geflogen.
Ja, ja. Ich glaube, da gibt es einen Rechtsdetail und so. Ich glaube, die New Yorker Gastronomie hat ihm hart den Riegel vorgeschoben. Du kannst deine Pizza draußen essen, Digga.
Ja.
Ziemlich gut.
Wobei in New York ja Outdoor-Dining auch ganz neue Formen angenommen hat in den letzten 12 Monaten. Was in New York so alles Outdoor-Dining ist, gestapelte
Container.
Das Fenster
war doch auf gewesen, Mann.
Die haben auch viel bessere Foodtrucks dort, habe ich manchmal den Eindruck.
Komplett aus Holz gebaute, komplette Verschläge, beheizt.
Ja, ist halt Outdoor.
Ist Outdoor.
Ne? Ist, Outdoor.
Ja.
Ist Outdoor. Also Bolsonaro, ne, muss auch Outdoor seine Pizza essen. Dürft nicht mit den anderen spielen gehen nach der Vollversammlung. Ist natürlich auch ziemlich doof für so einen Staats... Menschen.
Ja, aber ganz ehrlich, Bolsonaro, den tut es mir jetzt mal
nicht. Nee, aber Leidtun ist auch total falsche Gefühlsregung in dem
Zusammenhang. Ach, ich finde das, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe.
Am 1.11. Ja. übrigens ist es.
Ah.
Ja. Nochmal hinterher.
Ja, super. ist doch super. Ja. Im Januar ist erst die CES, das passt.
Ja. Sehr schön. Eventuell wieder nicht stattfindet, aber wir werden sehen.
Ja, mit Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit, die einem nicht leid tun, werfe ich mal unseren Freund Palmer in die Runde.
Boris,
der Parkplatz-Mogul.
Ja.
Okay, to make the long story short. Thüringens Oberbürgermeister Boris Palmer, ich glaube, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil ihr Partei angehört, weil ich will ja die Grünen gar nicht bashen. Die arme Partei kann ja nichts dafür.
Für ihren Boris, nee.
Für den verkoksten Tübinger Quertreiber. Ich sage nicht Querdenker, sondern nur Quertreiber. Aber da hat sich jetzt mal quasi ausgedacht, dass schwerere Autos auch einfach mehr Parkgebühren kosten sollen.
Ja, finde ich übrigens, ich finde das super.
Gut.
Ich finde das geil.
Wieso dann?
Ja, weil, hier in Recklinghausen haben wir das nicht, aber in Dortmund zum Beispiel. In Dortmund gibt es gewisse Viertel, ne, da musst du dir einen Anwohnerparkausweis kaufen.
Ja.
Für ein Jahr. Kostet übrigens in Dortmund deutlich mehr als da in SUV in Tübingen.
Ist ja geil.
Und du zahlst, auch wenn du ein Porsche Cayenne fährst, zahlst du das Gleiche für den Parkplatz, wie wenn du einen kleinen Polo fährst. Und das Ding ist aber, die Parkplätze gerade in Dortmund im Kreuzviertel zum Beispiel, die sind so, wenn du da so ein Polo fährst, dann kriegst du auf die gleiche Fläche, wo zwei Cayennes hinpassen, kriegst du drei Polos.
Ja, aber normalerweise hast du ja ein Parkplatz pro PKW.
Hast du aber da nicht, sondern das ist halt, ne, Straßenfläche, bla bla, Anwohnerparken, ja. Und
dann musst du wahrscheinlich wäre es fair, wenn du nach Quadratmeter Flächenabdeckung abrechnest, aber dann zahlt der mit einem Twingo oder mit einem Smart halt einfach wesentlich weniger als einer mit einem T5. Ja,
genau, bedingt oder richtig. Mit einem SUV. Größenabmessung, genau. Auch das Gewicht.
Ja, hat sich so ein bisschen ergeben.
Die Grenze, die in Tübingen aber gezogen werden soll, ist ja sehr digital.
Ja.
Da gibt es die einen und die anderen, aber dazwischen nichts. Und das ist ja dann auch nicht fair. Ja, klar, Marians Argument ist vollkommen richtig. Wenn du so einen Parkstreifen hast, der 3 Meter lang ist, da kriegst du natürlich mehr Smarts rein als Cayennes. Vollkommen okay. Aber dazu sagen, naja, ab 1800 Kilo, dann mach ich
ja,
die Grenze.
Ja, aber irgendwo musst du doch die Grenze. Das ist ja wie beim Fußball schwierig. Mit Abseits, ja.
Ja, aber dann musst du es Länge mal breit, dann musst du aber Länge mal Breite machen, nicht das Gewicht. Denn wenn ich jetzt eine verregierte VW Pritsche habe, dann hat die Rear halt auch nur 1800
Kilo. Aber wahrscheinlich korreliert das doch.
Weniger
oder?
Sogar.
Ich meine, ein 3 Meter langes Auto wiegt nun mal mehr als ein Twingo. Ein 3 Meter langes Auto ist überhaupt nicht lang. Ja, das Ding ist
aber, wie Heiko gerade schon richtig sagt, so eine T5 Pritsche, die wiegt halt irgendwie 1400 oder 1500 Kilo leer, ne, ist aber größer und länger als ein Porsche Cayenne. Deswegen ist das dann fair in dem Moment. Ja, nein.
Eins ist ja zu bewundern an der Stelle, ja. Was hat der Herr Palmer eins geschafft? Man redet über seinen Scheiß. Ja, das ist gut. Tübingen ist ja sowieso so ein bisschen Outstanding City.
Versuchsgebiet.
Eine sehr nachhaltige Stadt. Ja. Ja. Der Gedanke ist nicht ganz verkehrt, aber es ist ein bisschen zu einfach gemacht. Er wollte ja noch eine viel härtere Abgrenzung haben als das, was.
Nee, er wollte einen höheren Tarif. Die Abgrenzung, glaube ich, ist nicht geändert worden.
Ja, also
er wollte 360 Euro sehen.
Er wollte eigentlich einen höheren Tarif und er wollte eine Ausnahme für Elektroautos.
Ja, kompletter Bullshit.
Und das geht halt.
Ja, der wird's dann.
Kompletter
Gleichbehandlungsgrundsatz.
Aber das ist Herr Palmer, ja. Vielen Dank, dass er uns über solche Themen liefert, ja.
Mhm. Ja, ist ein Anreiz. Und du hast halt immer das Problem.
Aber ich finde Heikos Idee echt geil mit länger mal Breite quasi, also quasi wirklich die reinen Fahrzeugausmaße.
Ja, macht definitiv mehr Sinn als nach Gewicht, aber du weißt ja auch nicht, wieso politische Prozesse zustande kommen und wo sie sich auf eine Einigung im Wort zusammenfinden können. Ich kann mir schon vorstellen, dass...
Aber brauchst du auch viele Ausnahmeregeln dann, weil ich sage, wenn jetzt ein sozial schwächerer Autoinhaber, Fahrer, der hat ja genauso Recht auf Parkplatz und auf Gleichbehandlung wie der standardverdienende Tübinger. Ich glaube, in Tübingen ist Grundeinkommen im Durchschnitt eh ziemlich hoch. Ja, kann man so Späßchen dann machen. Ja. Aber du brauchst dann auch für sozial schwächere Teilnehmer dann auch Ausnahmeregeln. Und wenn der halt einen, keine Ahnung, einen 20 Jahre alten Touareg geschenkt kriegt, ja, dann ist er doppelt
gekriegt. Dann ist er nicht mehr
von den hohen Spritkosten.
Doch, ist ja immer noch.
Weil die Auto Kiste, ist ja kein Statussymbol mehr. Ja.
Genau, die Kiste ist unverkäuflich auf dem Gebrauchtwagenmarkt.
ja, schwieriges Thema, aber der gute Boris hat's geschafft.
Ja. Nein, aber was mir nämlich gerade so in dem Zusammenhang eingefallen ist, mit hier Länge und Breite vom Auto, kennt einer von euch die japanischen K-Cars?
Nein.
Nee, ich kenne nur K-Pop und das kommt aus Korea.
Ja, das japanische K-Car, das sind diese kleinen japanischen Autos, die unter 1,70 Meter Breite und unter 3 Meter Länge sind. Und das ist eine komplette Fahrzeugklasse. Es gibt hier in Deutschland zum Beispiel diese kleinen Minivans nicht Toyota.
Peugeot.
Ist ja jetzt auch egal.
Subaru und Co., ja, diese. Ja, ja, wo du mehr Angst hast, dass sie die Kurve umkippen, weil so
groß
Höhen, Breiten.
Die auch keine Fenster haben.
Genau, die stammen aus dieser japanischen K-Car-Bestimmung heraus. Und das war quasi eine Längen- und Breitenbeschränkung, die Japan eingeführt hat für Parkplätze und Innenstadt, also Tokio-Autos und ne, wenn du bla bla bla. Und das hat dazu geführt, dass diese Fahrzeugklasse bis heute quasi eine legitime Größenklasse, Fahrzeugklasse ist in Japan, das sogenannte K-Car. Und also wenn du sowas wirklich gut durchziehst, kann das einen riesigen Effekt haben auf eine komplette Branche und auf der komplette Mobilität der Leute. Wir sind da einfach als Deutschland viel zu durchsetzungsunfähig.
Nein, wir haben einfach eine starke Autolobby. Ja.
Ein bisschen was von beiden.
Je größer, umso besser.
K-Car.
Je größer, umso besser. Ja, warte mal, gab sich irgendwie zwischendurch, als diese Smarts mal so in ihrer Lebensbrüte waren, sage ich mal, und die Leute in der Stadt angefangen haben, quer einzuparken, weil da hat ja auch quer hingepasst und da gab es da riesen Shitstorms und Abschleppereien, weil das Auto steht halt einfach schlecht da. Quer darfst du halt nicht. Das zeigt ja eigentlich schon, was für ein Wahnsinn dahinter steht.
Kriegst du
ein kleines Auto und andere drum bestraft dann.
Kriegst du drei Smarts in die gleiche Pracklücke, aber nein, das geht nicht.
Ja, sie stehen quer zur Fahrtrichtung.
Sie stehen falsch.
Ja. Furchtbar. Aber gut. Ja.
Spannend.
Ja.
Und
ich sag dir das.
Wie geht jetzt Sonntag die Wahl aus? Müssen wir noch zum Schluss noch mal ein bisschen politisch werden?
Also ich würde ja sagen, dass Gerhard Schröder sich als Sieger bezeichnet. Um 18.04 Uhr.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Angela Merkel dann sagt so, haha, Spaß.
Angela Merkel, wer ist denn Angela Merkel?
Angelo Merten. Dann so um 18.15 Uhr sagt, haha, war nur Spaß, ich bleibe doch.
Da kommt Söder aus dem Kasperletheater und sagt, guten Abend.
Na Leute, aber ich bin echt froh, wenn das jetzt dann ein Ende hat, weil es geht echt an die Nerven.
Das ist der Anfang, Carsten, das ist erst der Anfang.
Ja, eben.
Nein, genau, aber eine Welt ohne Trielle ist eine bessere Welt.
Ja, eins kommt auch noch, oder?
Ja, am Sonntag halt, ne?
Oder
nee, ist ja, nachher war er dann, ja.
War nicht noch eins auf ProSieben?
Das war ja schon.
Nee. Das war das von
ProSieben.
Ach, am Sonntag war das. Ach, ja, richtig.
Ja.
Also das war mit das mit der Rinder, genau, ja.
Also ich möchte ganz ehrlich, ich möchte da gar keine Vorhersage in irgendeiner Form treffen, was da passieren wird. Ich hoffe nur,
Ich glaube, der Sonntag wird ja nicht so spannend. Spannender wird es ja in den Tagen danach, ja, ob ein Herr Lindner sich wieder wie Kasper vom...
Ja, aber der Sonntag stellt erstmal die Grundlage für alles, was danach kommen kann da.
Ja, aber ich glaube, das ist relativ klar, was da...
Glaubst du, es bleibt so, wie es momentan hingeht. Ausschaut?
Plus, minus 1-2% mehr.
Rot vor Schwarz, vor Grün, vor Gelb.
Ich denke, dass...
Und alles das danach ist halt ein Rechenspiel, ne?
Alles danach ist dann Schiff versenken, 2.0.
Also ich bin ja fast gewillt, eine Wette auf Armin Laschet abzuschließen, im Sinne von entweder er labert irgendwelchen Müll direkt nach der Wahl, das ja er eigentlich der Legitime wäre, oder...
Das hört sich nach USA an.
Der verschließt sich... Ja, der verschließt sich 3 oder 4 Tage erstmal irgendwo und man sieht und hört den nicht mehr. Eins von beiden.
Wenn er kein Bundeskanzler wird, dann wird man ihn erstmal nicht mehr sehen oder hören, weil er hat keine Daseinsberechtigung mehr. Achso, außer diese NRW-Geschichte.
Ja, das ist immer noch unser scheiß Ministerpräsident. Ich habe heute schon so oft Scheiß gesagt, das geht gar nicht. Heiko, musst du piepen, ne?
Piep!
Nee, aber es ist faszinierend, gell? Er hat jetzt schon wieder 2 Böcke geschossen in einem Tag. Also
oh, ich habe vergessen Striche zu machen. Warte, mein Zettel ist voll.
Der arme Typ hat echt irgendwas am Stiefel kleben. So in wie viele Fettnäpfchen, wie er da mit Ansage reinhüpft hinein.
Und was hat er denn wieder rausgehauen? Weil wir vorhin zu forschen haben, die Wiedervereinigung David Hasselhoff zugesprochen, obwohl Armin Laschet
diese Argumentation war ja eigentlich schon wieder viel zu gut, um wahr zu sein. Nicht mit den geschulten Kindern und den Profi-Aktivistinnen, die sie ihm da entgegengebracht haben, war ja, voll unfair.
Das sind doch keine Kinderfragen gewesen, die haben doch alles ins Ohr gekriegt.
Ist er nochmal drauf eingegangen mit Red Night Berlin oder was?
Ja, klar.
Nein, ich meine, dass er sich da so was triggern lassen, war eh schon gut.
Ja, das war mega gut.
Er kann halt einfach er hat seine Mimik nicht im Griff. Das war echt das Lustigste, aber ich konnte es dann im letzten Dreh, ich kann es überhaupt nicht mehr sehen. Wenn er den Mund so verkneift, dann kommt so ein spöttisch-höhnisches, verkniffenes Lächeln raus oder irgendwas in der Richtung. Ganz, ganz schwierig. Also gerade als Politiker musst du eine gewisse Souveränität ausstrahlen.
Ja, vor allem darf es nicht. Da frage ich mich aber auch, was stimmt denn eigentlich mit ihm dann nicht und vor allem auch seinem Team, seinem Zukunftsteam? Briefen, also haben die noch nie Red Net Berlin gesehen? Haben die, wissen die nicht, wer dahinter steckt und dass die hat natürlich klar die Leute auf die Schippe nehmen. Wie blauäugig kann ich
ohne
da rein?
Scheiß.
Ja gut, der Söder hat auch ein halbes Jahr gebraucht, bis er das mit der Heute-Show raus hatte.
Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass man relativ leicht Pressesprecher einer politischen, hoch angesiedelten Persönlichkeit werden kann. Ich weiß nicht, welcher Podcast, in irgendeinem Podcast wurde das auch behandelt. Und sie meinten halt, der Unterschied ist, zum Beispiel zu den USA, dass da ein Wahlkampfteam, da hast du zig Harvard-Absolventen, die erstmal jede Presseanfrage filzen.
Ich glaube, es war Logbuch-Netzpolitik.
Ja, das genau. Was du meinst, ja. Und, und hier scheint es zu sein, dass es langt, dass man eine gemeinsame gute Schulzeit hatte und kriegt dann so eine Art Pressesprecheramt und oftmals informieren die sich wirklich nicht mal im Vorfeld, wer da kommt, was für Fragen der im Normalfall stellt und so, also unprofessionell hochgradig.
Das kam von der Pro7Sat1 Media E-Mail-Adresse. Das muss seriös sein.
Hochgradig. Und er meint so hochgradig unprofessionell.
Was habe ich gesagt?
Egal. Hörst du an?
Einfach nur morgen hochgradig.
Auf diesem Sender.
Nee, aber das bestätigt ja deinen Verdacht und so unfassbar der zu sein scheint da doch was dran zu sein. Dass die teilweise da echt extrem schlecht
informiert. Hoch 10, ne?
Natürlich ist das eine Ignoranz dann am Ende vom Tag, ja. Wenn du meinst, du.
Ja, aber sich dann hinzustellen, da nach dem Motto, die haben mich da reingebaitet in die Situation, ja, da konnte ich ja gar nichts für. Da hochprofessionelle Politikkinder gefrontet zu werden. Ich war aber die waren halt, die Kids waren echt cool gewesen. Und die haben aber ja auch beim Scholz ja. Die Knaller rausgehauen, wo ich mir dachte, oh mein Gott.
Hat er aber sehr souverän gemacht.
Scholz war da sehr, auch vom Tonfall, von der Stimmlage her war das.
Und ganz ehrlich, diese Persistenz, die da teilweise an den Tag gelegt haben, ist etwas, was ich bei Profi-Journalisten mir oft massiv wünschen würde.
Wünsche.
Du stellst eine Frage, du kriegst eine schwammige Antwort und du bleibst dabei, stellst die Frage nochmal. Wir kommen dann irgendwann in so ein britisches Fahrwasser, die machen nichts anderes, wenn die keine Antwort kriegen, stellen sie halt 5 Minuten lang die gleiche Frage. Finde ich ein bisschen unangenehm an der Stelle. Aber die haben tatsächlich nachgehakt. Und gesagt, ja, aber jetzt sagen sie doch mal, haben wir nicht davon kommen lassen mit irgendwelchen schwammigen, ja du, ne, wie geht's deiner Oma antworten.
Meine Mama ist ganz traurig, die hat Wirecard-Aktien gekauft, jetzt hat sie kein Geld mehr.
Ja. Naja.
Also das ist tatsächlich so, was du sagst, Carsten, mit den Journalisten. Tatsächlich, wenn ich jetzt mal einfach nur so meinen regelmäßigen Fernsehkonsum betrachte, kenne ich auch nur Frau Hayali im Morgenmagazin, wenn sie Politiker Dunja interviewt, die wirklich...
bisschen zackig ist,
eine
ne?
Frage, wenn ja. Nicht ja, genau. Die dann einfach, ja, aber ich habe sie gefragt, so und so und so, ne? Also die das dann wirklich so explizit weitermacht. Das gibt wirklich nicht viele, die das echt machen. Und das ist ein bisschen schade. Ja, hast schon recht.
Ja, aber zurückzukommen zu deiner Frage, Carsten. Wahlausgang und so. Ich glaube, die Prognosen werden ziemlich genau so eintreffen. Plus minus 1-2%. Vielleicht. Ja. 1-2%. Und der Rest ist dann das Geschacher, was hinterher losgeht.
Da wird es ein bisschen Angst, dass Blau stärker abschneiden könnte, als es die Institute prognostizieren.
Ja, aber das sehe ich als die geringste Problematik bei der Geschichte, außer dass du vielleicht 2-3 Abgeordnete mehr hast, die für Scheißdreck Geld bekommen. Das ist das Tragische bei der Geschichte. Aber da Blau ja per se ausgeschlossen ist von einer Regierungsbildung,
Ja. Ich habe immer so bei die Hoffnung, bisher war es immer so, dass bei den Umfragen die besser dastanden als im Ergebnis. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch wieder eintritt. Und dann
ja, aber sie werden mehr als 5 Prozentpunkte machen.
Das steht
ja, das ist egal, das ob die jetzt 5 oder 10 Punkte machen, draufgeschissen.
Ja, das ist klar, dass die 5%.
Ja, aber grundsätzlich gehe ich auch leider mit. Das ist halt ein Wahlausgang, den vor ein paar Monaten niemand auch nur, also da hätten wir echt Geld drauf wetten sollen, Leute. Da wär einiges drin gewesen. Aber ja, ich.
Denkt ihr, die Partei wird die 5%-Hürde schaffen?
Nein.
Nein? Immerhin haben sie 200.
Herr Sonneborn darf gern weiter europäisch irgendwas machen, aber der Bundestag hat die Partei nichts verloren.
Also Herr Sonneborn selber will gar nicht, ne? Sondern die haben ja 200.
Du weißt, was ich meine.
Und ein paar kaputte Kanzlerkandidaten aufgestellt.
Die Partei ist ein nettes mediales Korrektiv, once in a while.
Schön formuliert. Aber genau, Europaparlament, lasse ich mal eingehen. Bundestag, lass mal.
Ich weiß nicht, ich hätte schon mal so ganz gerne die ein oder andere Rede der Partei da dann auch mal.
Ja, aber das ist Entertainment. Ja,
das sagt die nicht.
Also,
genau.
Ja. Nee, ich denke mal, die machen es nicht. Ja. Wobei, man muss ihn der Neid lassen, also die Wahlslogans und die Plakate sind unfassbar lustig dieses Jahr. Also ich glaube,
ja, die sind wirklich richtig gut.
Kronkranich. Im Übrigen,
mach
Carsten,
keinen Scheiß mit deinem Kreuz.
Du weißt ja, unsere Freundin, Frau Kronkranich, ich zitiere meine Frau von gestern Abend. Auf unserer Laufrunde sind wir in Zornheim der schwarzen Ursel in die Arme gelaufen. Du kannst dich in die URL noch erinnern? Die schwarzeursel.de?
Ja. Jeder unserer Hörerschaft auch.
Ja. Gab ein Kori und Gummibärchen für die Kinder. Naja, war ganz okay. Die schwarze Ursel. Ja, Mai. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Am Ende vom Tag schlagen da zwei Herzen in mir, muss ich ehrlich sagen. Eines ist Unternehmerherz oder unternehmerisch denkende Herz, das ist natürlich dann nicht ganz so grün wie vielleicht mein persönliches Herz. Ich weiß nicht. Alles schwierig. Ich bin immer noch, ich gehöre zu den 40% unentschlossen, muss ich sagen. Ich werde.
Naja.
Hauptsache, du gehst am Sonntag in dein Wahllokal deines Vertrauens.
Ja, bestelle ich erstmal einen doppelten Shoppen, Mann.
Im Lokal. Kannst du ja mitnehmen.
Das könnte lustig sein, denn die Ware ist nach der Ignition.
Ah, witzig. Ja, das steht auch nirgendwo geschrieben, du musst ausgeschlafen dort einlaufen.
Nein, so, stopp. Das stimmt.
Okidoki, Jungs, dann sind wir nächste Woche um die Zeit schlauer.
Ja, das sind wir.
Vielleicht senden wir dann ja auch schon aus Jamaika oder unter einer Ampel. Oder
live von den Verhandlungen vorm
so
Balkon.
So fast goes this
von dem sich Friedrich Lindner gerade live herabstürzt.
Friedrich Lindner.
Unter den Linden.
Und Patrick Merz. Ach nee, Patrick Lindner war dann. schönen Abend, ihr zwei. Schlaf gut.
Ebenfalls.
Bis bald. Ciao.
Hau rein.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüezi.
Oh wow, das war immer wieder so intensiv.